Nur eine Niederlage in der Liga nach 15 Spielen. Niko Kovac hat einen besseren Punkteschnitt nach 49 Pflichtspielen als Jürgen Klopp. Und dennoch, wie fast immer, möchte man sagen, ist es unruhig bei Borussia Dortmund. Und deshalb wollen wir da jetzt mal ganz genau auf alle Themen blicken. Und das tun wir mit Sascha Staat von der schwarz-gelben Runde. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Und dann kam der Schiedsrichter ganz aufgewacht zu mir hingerannt und hat gesagt, ich verwarne Ihnen. Dann meinte ich, ich danke Sie. Und dann hat er mich vom Platz geschmissen und will den Schiedsrichter beleidigen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal wieder seit 2019. Das letzte Mal haben wir über Lucien Favre gesprochen. Sascha Staat ist wieder hier. Hallo Sascha.
Hi Max, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Ich schätze das sehr.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Hat ultra lange gedauert, aber du bist all die Jahre dran geblieben, hast all die Jahre deine eigenen BVB-Formate an die HörerInnen gebracht und jetzt hast du was Eigenes gestartet mit der schwarz-gelben Runde. Willst du ganz kurz, komm, 30-Sekunden-Pitch, warum sollten die HörerInnen reinhören?
Weil es ein Format ist, das, glaube ich, sehr authentisch ist, wo eine klare Meinung geäußert wird. Allerdings es auch nicht polemisch ist, würde ich sagen, weil die Vielfalt an Gästen toll ist. Ich habe zuletzt mit Lisa Tellers gesprochen, die, glaube ich, sehr bekannt ist. Sebastian Hellmann war mein erster Gast, Marco Hagemann. Demnächst ist Hannes Wolf zu Gast, der ein bisschen erzählt, wie schwer das ist eigentlich, vom Jugendfußball den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Also es ist ein breiter Themenmix und ein Mix an Gästen, die immer irgendwie was mit dem Spiel von Borussia Dortmund oder dem BVB direkt zu tun haben, aber ja, die, glaube ich, die auch eine Menge zu erzählen haben und ein unterhaltsames Format mit ein bisschen Tiefe, so würde ich sagen.
Und wie würdest du sagen, war jetzt so bisher in dieser Saison der Grundtenor, die Grundstimmung bei deinen Gästen?
Na, du hast ja gerade schon gesagt, dass es ein bisschen unruhig ist bei Borussia Dortmund und dementsprechend war die Grundstimmung bei den Gästen zwischen, naja, es läuft doch eigentlich ganz gut, guck mal, wie viele Punkte Borussia Dortmund hat und der Fußball könnte aber schon deutlich attraktiver sein. Und es ist natürlich ein sehr pragmatischer Fußball, den Niko Kovac spielen lässt. Ich glaube, das war auch nach den Monaten mit Nuri Sahin auf jeden Fall angebracht. Jetzt erwarten die Leute aber eine gewisse Form von Weiterentwicklung und die ist gerade nicht zu sehen. Und das sorgt ein bisschen dafür, dass selbst nach einem Sieg jetzt gegen Borussia Mönchengladbach die Leute aus dem Stadion rausgehen und sagen, ja, aber. Und das ist so ein bisschen auch der Grundtenor, der sich durch die ersten Folgen meines neuen Formats gezogen hat.
Ich nehme mal bewusst jetzt die Antiposition ein. Welchen Fußball glaubst du denn, dass man mit diesem Kader spielen lassen könnte? Was ist da deine Meinung?
Naja, ich glaube, das Grundproblem ist, dass natürlich im Weltfußball allgemein, und ich glaube, das ist kein BVB-spezifisches Problem, es sehr schwierig ist, Spieler auf den Außenbahnen zu finden, gerade auf den defensiven Außenbahnen, wenn man mit einer Viererkette agieren will, die wirklich richtig viel Qualität haben. Diese Spieler, die fallen nicht von den Bäumen, da gibt es nicht so unendlich viele von. Und selbst die Spitzenvereine tun sich ja manchmal schwer, wenn wir jetzt irgendwie schauen zu den Topclubs nach England, zu den Bayern, zu PSG oder Barca oder Real. Die haben auch dort nicht immer überragend gute Spieler auf diesen Positionen. Und wenn dann mal der erste Mann auf dieser Position verletzt ist, dann müssen sie schon gucken, wen sie da spielen lassen. Also von daher ist das wirklich kein BVB-Problem. Aber dadurch hat man natürlich die Schwierigkeit, mit einer Viererkette zu agieren. Niko Kovac hat dann früh auf die Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt. Und du wirst dich erinnern an dieses 0-4 in Barcelona in der Champions League im Hinspiel-Viertelfinale der vergangenen Saison. Da hat er dann nochmal auf Viererkette umgestellt und es ist komplett nach hinten losgegangen, weil dieser Kader das nicht kann. Man hat mit Riasson und Benzebaini, wenn wir diese beiden Spieler mal nehmen, bevor dann ja Daniel Svensson im vergangenen Winter auch gekommen ist, zwei Akteure, die nicht mit Geschwindigkeit glänzen, die vielleicht auch technisch ein bisschen limitiert sind. Und das sorgt dann eben dafür, dass Niko Kovac, der sowieso ja ein sehr pragmatischen Ansatz hat, der eher auf Sicherheit bedacht ist, dann sagt, okay, ich möchte eher gucken, dass meine Defensive funktioniert, dass das stabil ist und darunter leidet natürlich auch ein bisschen die Offensive und ich glaube, dass das eigentlich nur eine logische Konsequenz ist. Natürlich auch mit der Art und Weise zu tun hat, mit der Niko Kovac Fußball spielen lässt und das war ja bei seinen vorherigen Stationen auch so. Bei Frankfurt war die Rolle ein bisschen anders, die der Verein hatte. Die kamen von weiter unten. Da waren natürlich alle begeistert damals mit dieser sogenannten Büffelherde, mit Alea, Rebic und Jovic und so weiter. Da musste er keinen Champagnerfußball spielen lassen. Bei den Bayern war das dann schon sehr, sehr schwierig. Und beim VfL Wolfsburg, sage ich mal, so war es so ein bisschen so ein Mix. Da hätte man sich auch attraktiveren Fußball gewünscht. Aber ja, dieser Kader macht es aus meiner Sicht aktuell sehr schwierig. Und daher ist natürlich eine ganz spannende Frage, wie das dann spätestens ab dem Sommer weitergeht. Ob man dann eher Spieler verpflichtet, die diesen Fußball spielen können, oder ob man weiter mit dieser Art Niko Kovac arbeiten wird und sagt, nee, wir haben jetzt unseren Weg gefunden. Wir kassieren sehr, sehr wenige Gegentore im Vergleich auch zu den Vorjahren. Borussia Dortmund hat häufig zu Null gespielt. Also da kann man nur wirklich nicht meckern. Aber ja, ich glaube, dass der Kader nur bedingt schöneren Fußball hergibt.
Und das war ja genau der Kern meiner Frage. Also wir können sehr gerne im Verlauf des Gesprächs auch nochmal über Niko Kovac sprechen und was man von ihm noch erwarten kann jetzt mit Blick auf die Zukunft. Aber ich würde tatsächlich gerne bei dieser einen Frage nochmal bleiben. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, Pep Guardiola, Vincent Kompany, Sebastian Hoeneß, die würde ich jetzt mal nehmen, stellvertretend für Trainer, die einen attraktiven Offensivfußball spielen lassen wollen, die würden jetzt im Winter übernehmen bei Borussia Dortmund. Da würden wir doch bei allen Trainern, wenn die dann in irgendeiner Pressekonferenz rauslassen, ja, also ich wünsche mir jetzt irgendwie noch einen spielstarken Sechser und ich brauche noch einen offensivstärkeren Außenbahnspieler und eigentlich brauchen wir noch jemanden, der das Spiel auch gestalten kann, weiter vorne dran, jemand, der es nicht nur übers Dribbling löst, da würden wir zwei ja nicht vom Stuhl fahren und würden sagen, das hätten wir ja nie gedacht, dass man das noch braucht im BVB-Kader. Deswegen nochmal dann ein bisschen zugespitzt jetzt die Frage, ist denn mit den jetzt vorhandenen Spielern, und die hat ja Niko Kovac und danach müssen wir ihn bewerten, ist denn da wirklich ein so viel attraktiverer Fußball möglich?
Ich glaube schon, dass attraktiverer Fußball möglich ist, denn der Grundgedanke, den Niko Kovac vermittelt an seine Spieler, ist erstmal Safety First. Und das hat man jetzt auch gesehen beim letzten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob du diese Szene im Kopf hast. Wir waren, glaube ich, schon in der Nachspielzeit, da gab es einen Freistoß, ich sag mal so 23 Meter vor dem Tor, recht zentrale Position, ja. Marcel Sabitzer steht da. Es gibt zwei Gladbacher in der Mauer, ganz rechts steht Jan Kauthe und der hat einen Gegenspieler, aber da ist auch relativ viel Platz. Also gibt's im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du spielst Kauthe an oder du schießt vielleicht sogar aufs Tor und Marcel Sabitzer hat ja jetzt nicht den allerschlechtesten Schuss. Und dann schlägt er eine Flanke nach links Richtung Eckfahne, wo ein Spieler dann in den Zweikampf gehen muss, der eigentlich keine Chance hat, den Ball festzumachen, weil er Zeit wegnehmen wollte. Ja, und ich glaube, das hat dann auch mit diesem Niko Kovac-System und diesem Niko Kovac-Denken zu tun. Wenn du das deinen Spielern im Training immer so vermittelst, dann agieren die auch so. Und du hättest ja die Möglichkeit gehabt, mit den Spielern, die auf der Bank saßen, zu sagen, okay, vielleicht Chukwuemeka von Anfang an, da war direkt eine ganz andere Tiefe im Spiel, als er eingewechselt wurde. Fabio Silva, diese Diskussion, spielt er oder Guirassy, na, die zieht sich ja jetzt schon seit einigen Wochen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das möglich ist, aber halt nur bis zu einem gewissen Maße. Also man kann keinen Champagnerfußball von diesem Kader erwarten. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht nötig. Und das wollen die Leute vielleicht auch gar nicht. Also sie brauchen diesen Champagnerfußball nicht. Aber was sie sich wünschen ist, und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, sie wünschen sich mehr Emotion, mehr Feuer. Und mehr Emotion und mehr Feuer heißt nicht automatisch, dass der Fußball schöner wird. Und ich glaube, darin liegt auch ein bisschen das Problem und natürlich die Erwartungshaltung, die ist sehr gestiegen. Kann ein Guardiola oder ein Hoeneß, die du zum Beispiel genannt hast, kann der mit dieser Mannschaft, könnten die attraktiveren Fußball spielen lassen? Das glaube ich schon, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, denn auch ein Guardiola kann nicht hexen. Das hat man jetzt in den vergangenen Jahren bei City gesehen. Da gab es auch immer mal kleine, wenn auch kleine Phasen, weil er natürlich auch andere Mittel zur Verfügung hat, wo nicht der schönste und attraktivste Fußball gespielt wurde. Aber ich denke, mehr wäre möglich. Ich rede nicht von 40-50% Attraktivität mehr, aber so 10-20-30% könnten es schon sein.
Okay, lass da mal noch ein bisschen reingehen, weil ich finde, man merkt dir einfach, dass du Podcast-Profi bist, brutal an. Du frühstückst immer gleich alle 10 Aspekte, die man bedenken kann, zu einer Frage ab.
Sorry, Max.
Alles gut. Ich werde da jetzt einfach halt jetzt nochmal mich reinhaken. Also Punkt 1. Ich erinnere mich natürlich an diese Szene, weil ich mir nämlich auch gedacht habe, ey, wenn ihr Zeit von der Uhr nehmen wollt, dann spielt's doch bitte flach aus, dass die Ballannahme einfacher ist, dann verliert man den Ball auch nämlich nicht so schlecht. Aber das war ja eine individuelle Entscheidung. Ich glaube nicht, dass klar entspricht es dem Fußball von Niko Kovac, aber ist nicht auch die einfachere Antwort auf die Frage, warum spielt man so in der Nachspielzeit? Die einfachste Antwort ist doch Juve 4-4 und vielleicht noch Stuttgart 3-3. Und da haben wir doch noch, also jetzt nicht wir zwei, aber da wurde doch noch viel drüber gemotzt, dass der BVB das dann nicht clever runterspielt. Jetzt hat man es halt probiert und hat es halt schlecht gemacht.
Ja, hast du recht. Es sind ja nicht nur die beiden Spiele gewesen. Es war auch beim FC St. Pauli.
Ja.
Es war auch beim Hamburger SV. Freiburg nehme ich da jetzt mal so ein bisschen raus. Da hat man fast eine Hälfte in Unterzahl gespielt. Aber ja, klar, man wird vorsichtiger als Spieler. Ist logisch. Ne? Man möchte keine Fehler machen. Aber wo kommt das her, dass man keine Fehler machen möchte? Weil ich glaube, du erarbeitest dir ja über einen längeren Zeitraum und Niko Kovac ist jetzt im Februar gekommen, erarbeitest du dir etwas im Training. Du erarbeitest dir Dinge, die dir vorgegeben werden und so agierst du dann automatisch und dadurch wird es vorsichtiger. Du hast natürlich schon recht, das ist nicht nur eine Kovac-Sache, auch die beiden Trainer, wobei Sahin hatte ja schon einen offensiveren Ansatz mit dem Ballbesitzfußball, aber auch Terzic davor ein eher defensiver, denkenderer Trainer. Terzic hat damals gesagt, lieber nicht sexy, aber erfolgreich. Ja, dieses Statement hat ihn ja dann auch ein bisschen verfolgt und ja, da kann ich dir schon zustimmen. Es ist dann eine individuelle Entscheidung eines Spielers, in dem Fall von Marcel Sabitzer gewesen. Aber wärst du im Stadion gewesen, Max, hättest du gemerkt, also die Reaktion der Leute, Wahnsinn. Ja, also ein absolutes Unverständnis. Dass du vorher eine Szene hast, wo ein Maxi Bayer alleine auf den Torhüter läuft und er irgendwie so fast noch ein Telegramm schickt, wo er hinschießt, das ist eine andere Geschichte. Da war auch großes Aber okay, eine Torchance vergeben, das passiert. Aber Sabitzer, wie lange hatte der Zeit? 20, 25 Sekunden, sich zu überlegen, was macht er mit dieser Situation? Er hat mehrere Möglichkeiten und entscheidet sich für die falsche. Und das kommt dann, glaube ich, schon ein bisschen von innen. Das ist kein Zufall, dass er sich dafür entschieden hat. Und ja, klar, das 4-4 gegen Juventus und auch das 3-3 gegen Stuttgart, das halt nach. Und dieses Unentschieden in Turin, das halt aus anderen Gründen dann auch noch nach. Aber da hast du schon recht, das stimmt.
Und ich verstehe das natürlich, was quasi die Erwartungshaltung aus Fansicht ist. Du willst Emotionen haben, du willst unterhalten werden, du willst, vereinfacht gesagt, du willst sehen, dass die alles reinhauen. Dann kannst du auch leichter damit leben, wenn es mal schief geht. Aber da kommen wir dann, finde ich, nämlich schon zum nächsten Punkt, den du indirekt mit angesprochen hast. Kann man das denn diesem Team vorwerfen, dass es nicht immer alles reinhaut? Ist das nicht eigentlich auch eine der Kerndinge, die besser geworden sind unter Niko Kovac? Laufleistung, Sprints und so weiter.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass der Verdruss, sage ich mal, der Leute hier in Dortmund oder aller BVB-Fans, was das angeht, geringer geworden ist, auf jeden Fall. Es gibt natürlich dann jetzt so Einzelbeispiele, gerade in den vergangenen Partien, auch wenn man jetzt an die Situation mit der Auswechslung von Karim Adeyemi gegen Mönchengladbach denkt, wo dann schon wieder ein bisschen Ärger ist und auch Unverständnis seitens der Fans, auch, glaube ich, durchaus nachvollziehbar. Serhou Guirassy wird viel diskutiert, weil er nicht in Form ist. Und das missfällt den Leuten, aber generell auf jeden Fall. Man hat nicht mehr den Eindruck, dass die Spieler oder die Mannschaft sich generell hängen lassen würde. Das ist definitiv so, ja.
Und dann verstehe ich, dass es einen ärgert, dass man hinten raus manchmal mit Ansage noch Punkte weggegeben hat. Also St. Pauli war ein Freakspiel ohne die rote Karte und den Strafstoß, glaube ich nicht. Das ist jetzt natürlich schwer zu widerlegen, dass da noch was passiert. Und warum hat man den Strafstoß kassiert? Das kommt ja auch zu ganz vielen Spielen in dieser Saison mit dazu, dass es halt große personelle Probleme gerade in der letzten Kette gibt bei Borussia Dortmund oder gab in dieser Saison. Das war jetzt eben auch gegen St. Pauli zum Beispiel der Fall. Sowas wie Juve ist natürlich, ich verstehe das total, vor allem, weil man dachte, jetzt hat man das Spiel endlich dicht gemacht. mit dem 4-3. Aber ehrlicherweise, klar spielt Juventus Turin jetzt auch nicht die allerbesten Saisons, die letzten 2-3 Jahre, aber auswärts bei Juventus Turin, damit wären wir vor ein paar Jahren ganz anders umgegangen, wenn das dem BVB passiert wäre, glaube ich. Hätte man mehr drauf gesagt, ja gut, das kann halt mal passieren, wenn so ein Spiel so eine Eigendynamik entwickelt. Ja, und dann, und klar, sowas wie gegen den HSV, das sind halt die Punktverluste, die in Anführungszeichen nicht passieren dürfen. St. Pauli war ein Freakspiel, das kann passieren. HSV war total unnötig. Das hast du einfach völlig aus der Hand gegeben mit einem sehr defensiven Ansatz. Und davon gab es natürlich auch einige Spiele, die gewonnen wurden. Also gegen den FC Augsburg hatte Dortmund einen Expected Goals Wert von 0,3 und gewinnt dieses Spiel 1-0. Das war dieses Spiel mit dem berühmten, gefühlt waren es 3 Schüsse, die man über die komplette Spielzeit über gesehen hat. Also ich verstehe, dass das mit dazukommt. Aber wenn wir sagen, in der letzten Saison war die Aufgabe von Niko Kovac, die Ergebnisse liefern, dass man in die Champions League kommt. Und da können wir einen ganz fetten Haken hin dran machen. Das hat er geschafft. Und in dieser Saison, ja, lass erstmal vielleicht so die Frage erstmal beantworten. Was glaubst du, ist in dieser Saison seine Aufgabe?
Ich glaube, in dieser Saison ist seine Aufgabe, weiter für Stabilität zu sorgen, einen ruhigen Herbst zu haben, denn das war ein großes Problem von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren, und die Mannschaft auf ein höheres Level zu bringen als zu Beginn seiner Amtszeit. Und diesen letzten Punkt, ja, den scheint er gerade so ein bisschen zu verpassen. Also du musst ja dann auch überlegen, ja? Sie haben den Vertrag mit Niko Kovac verlängert, der bis zum Ende der Saison lief, nach seiner Verpflichtung Anfang des Jahres. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen da gar keine Diskussionen aufkommen lassen. Wir verlängern den Vertrag jetzt schon vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 27. Da habe ich mich dann auch ein bisschen gewundert, weil ich mir denke, war das zu diesem frühen Zeitpunkt schon nötig? Warte doch erstmal ab, ob es sich so entwickelt, wie man sich das vorstellt. Aber sie haben beim BVB da sehr klare Vorstellungen gehabt und wollten da auch Ruhe haben, glaube ich auch. Aber ja, diese letzte Stufe fehlt gerade so ein bisschen. Trotzdem, Es gibt ja nicht immer nur Schwarz und Weiß, und diese Diskussion wirst du mit deinen Gästen auch immer haben. Ja. Ja. Netter Vergleich ist der zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt kriegt in der Champions League jetzt relativ häufig die Hucke voll, aber alle schwärmen immer von Markus Krösche und der hat den und den Spieler jetzt wieder für 80, 90, 100 Millionen Euro verkauft. Wahnsinn, was der für eine Arbeit macht. Weil halt die Erwartungshaltung oder der Blick von draußen darauf ganz anders ist. Und ich befinde mich natürlich jetzt hier in einer schwarz-gelben Blase. Das muss ich auch zugeben. Deswegen ist immer interessant, was die Leute sagen, die ein bisschen von der Distanz da drauf schauen. Und die sagen ganz oft, auch bei mir in der Sendung, ja, aber guck mal, die kassieren ja fast kaum noch Gegentore. Mhm. Was wollt ihr eigentlich? Guck mal, die haben einige Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Was wollt ihr eigentlich? Und wir haben keine Diskussionen darüber, dass sie jetzt im Herbst wieder einbrechen wie in den vergangenen Jahren. Was wollt ihr eigentlich? So kann man das Ganze natürlich auch betrachten.
Und das ist nämlich ja genau der Punkt. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit für alle BVB-Fans. Die Art und Weise, wie du eben Fragen nach Trainer, nach Kader, nach der aktuellen Grundstimmung beantwortest, sind extrem perspektivisch geprägt und kommen eben quasi von der Warte aus, auf der man sie beantwortet. Und da kannst du nämlich sowohl sehr viele Pro-Argumente für Niko Kovac sammeln, du kannst aber auch viele Dinge gegen ihn ins Feld führen. Und vielleicht hilft uns das jetzt aber, das nochmal so ein bisschen zu sortieren. Du hast jetzt ja schon mal schön die Aufgaben umrissen. Die Aufgaben, Ruhe will man haben, vor allem einen ruhigen Herbst haben, nicht wieder eine Hinrunde spielen, der man in der Rückrunde quasi hinterherläuft und irgendwie Punkte wieder rausholen muss. Und das ist wirklich, muss man nochmal unterstreichen, sehr, sehr gut gelungen. Also 32 Punkte nach 15 Spielen, das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Wir haben noch 2 Spiele, bis die Hinrunde dann formal beendet ist. Kann sich ja jeder selbst ausrechnen, bei was für einer Endpunktzahl man da landen würde, könnte man das in der Rückrunde wiederholen. Also das ist wunderbar gelungen und die Stabilität definitiv auch. 12 Gegentreffer in 15 Bundesligaspielen ist der zweitbeste Wert in der Liga und das entspricht auch den Expected Goals Allowed. Man hat 11 Pflichtspiele in dieser Saison gehabt, in der der Gegner keinen Expected Goals Wert von größer 1,0 hatte. Also genau das, was du gerade auch zitiert hast von Gästen, die das gerne sagen, hey, sie stehen doch stabil, sie fangen sehr wenige Gegentore. Müssen wir, können wir auch einen Punkt dahinter machen, Ruhe und Stabilität, das passt. So, und dann kommen wir auf die Next-Level-Frage, wo du ja schon selber beantwortet hast, Das hat Niko Kovac nicht geschafft. Und da, glaube ich, ist jetzt die interessante Unterscheidung in der Art und Weise, wie man argumentiert, doch, ob man sagt, er hat das nicht geschafft und ich traue es Niko Kovac nicht zu, wegen dem, was ich bei vergangenen Teams von ihm gesehen habe. Er ist nicht der Ballbesitztrainer, da müssen wir uns jetzt wirklich gar keine Illusionen machen. Und er hatte schon die beste Ballbesitzmannschaft des Landes unter sich, den FC Bayern, und wir alle haben gesehen, wie Bayern damals gespielt hat. Und das andere ist aber, dass man auch sagen könnte, mit, das war die Argumentation, die ich vorher so ein bisschen versucht habe aufzumachen, mit den jetzt vorhandenen Spielern wird es auch sehr schwer, da so wirklich das nächste Level zu erreichen, denn aus verschiedenen Gründen hat da der BVB sich ein Team zusammengestellt, was eher so einen Umschaltfußball gut spielen kann und wo es wenig Strategen gibt auf dem Feld, hätte ich jetzt mal so vereinfacht gesagt. Wo würdest du dich denn zwischen diesen Polen positionieren?
Boah, ich könnte jetzt klassisch sagen, genau dazwischen. Ne? Das wäre die einfache Antwort, die eigentlich nie jemand hören möchte, wenn er eine Frage in diese Richtung stellt. Ich sehe schon die Kaderplanung kritisch. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Niko Kovac hatte ja jetzt ein Transferfenster, was aus meiner Sicht auch durch die Club-WM ein sehr schwieriges Transferfenster war. Und manche Dinge, die ziehen sich ja mittlerweile unendlich in die Länge. Borussia Dortmund ist ein Verein geworden, der mittlerweile sehr gerne im niedrigeren englischen Sektor unterwegs ist. Ja, sei es junge Talente zu verpflichten oder Spieler, die schon ein, zwei Jahre irgendwie in der Premier League, ich sag's jetzt mal so ein bisschen provokant, auf der Bank gesessen haben. Und das bedeutet, weil die Engländer, die haben das Geld, die warten halt bis Ultimo, bis sie diese Spieler dann auch abgeben. Die warten dann halt bis zum 31. August oder 1. September, bis das Transferfenster zumacht. Dadurch hast du dann oft auch die Spieler in der Vorbereitung nicht zur Verfügung. Auch das ist schwierig. Und sie haben dann die Vorbereitung ja noch sehr aufgeteilt. Und ja gut, bei der Club-WM haben sie dann auch nochmal das Viertelfinale erreicht, immerhin. Auch das ist ja jetzt nicht schlecht, wenn man sowohl in der Champions League als auch dort unter die ersten acht kommt, kann man auch nicht meckern. Ja, auch ein Fakt. Aber jetzt ist Sebastian Kehl seit einigen Jahren im Amt. Michael Zorc hat sich 2022 in den Ruhestand verabschiedet. Und ich erwarte dann schon von jemandem, der dann jetzt einige Jahre auch eingearbeitet wurde sozusagen und das jetzt auch seit einigen Jahren dann selbstständig macht, dass da ein bisschen mehr kommt, dass man wieder ein bisschen kreativer wird, dass man vielleicht auch nochmal sich auf dem französischen Markt ein bisschen häufiger umschaut, dass man vielleicht guckt, was geht auch auf dem Balkan oder in Osteuropa, weil dort auch sehr, sehr interessante Talente unterwegs sind. Und ja, ganz interessant, eine Anekdote kann ich vielleicht erzählen. Ich weiß nicht, ob du es auch wahrgenommen hast. Der Direktor Medien und Kommunikation, Sascha Fligge, verlässt jetzt nach 14 Jahren Borussia Dortmund. Und darunter hat dann jemand bei X geschrieben, ob es nicht irgendwie bei Chelsea jemanden gäbe, den man erstmal ein Jahr ausleihen könnte. Ja, so. Das sagt natürlich auch schon ein bisschen was aus. Und ich glaube, dass man an der Stelle auf jeden Fall ansetzen muss, dass man wieder ein bisschen klarer wird in den Ideen, die man hat, und dass man eine Borussia Dortmund-DNA entwickelt und überlegt, was möchte man als Borussia Dortmund? Weil Trainer, und das weißt du, wenn du mit all deinen oder unseren Kolleginnen und Kollegen sprichst, seit vielen, vielen Jahren tust du das, dass Trainer oft wechseln. Aber der Verein bleibt ja nun mal. Ja, so, jetzt wollte Sandro Wagner beim FC Augsburg offensiven Hurra- und Ballbesitzfußball spielen mit einem Kader, der, glaube ich, tendenziell eher nicht dafür geeignet ist. Also hat sich der FC Augsburg entschieden zu sagen, Sandro, vielen Dank für deine Arbeit, aber so funktioniert das ja nicht. Und sie holen einen Trainer, der tendenziell auch wieder eher zu dieser Mannschaft und diesem Kader passt, der einen pragmatischeren Ansatz hat und so dann erfolgreicher Fußball spielen kann mit dem FC Augsburg. Borussia Dortmund mit dem Umfeld hier, mit diesem Stadion mit 80.000 und so weiter, da muss man sich dann überlegen, passt man einen Kader immer massiv den Vorstellungen des Trainers an oder sagt man nicht, wir entwickeln mit unseren Verpflichtungen eine gewisse DNA und dann muss der Trainer gucken, dass er ein bisschen flexibler ist. Ich glaube, dieser Ansatz würde mir persönlich ein bisschen besser gefallen.
Also da müssen wir auf jeden Fall dann noch drüber reden, über die Rolle von Sebastian Kehl und die grundsätzliche Ausrichtung am Transfermarkt. Aber um auf Niko Kovac nochmal zurückzukommen. Wenn ich das jetzt zusammennehme, was du dann gesagt hast, dann klingt das ehrlich gesagt für mich wie, du hast Bauchschmerzen, weil du Niko Kovac, glaube ich, die Weiterentwicklung, die spielerische, nicht unbedingt zutraust. Deswegen hättest du nicht den Vertrag schon verlängert bis 2027. Aber weil die Probleme eher, die darüber liegenden Probleme, eher in der Kadergestaltung liegen und in langfristigen Themen, sollte man dann vielleicht erstmal so lange mit ihm weitermachen, bis man dann auch sagen kann, okay, du erreichst das nächste Level nicht und hättest es jetzt aber eigentlich erreichen müssen, wenn wir uns angucken, was wir dir für Transfers hingestellt haben.
Ja, so kann man das durchaus sehen. Ich wäre trotzdem nicht in Richtung vorzeitige Vertragsverlängerung gegangen, ja, weil dieser Herbst schon in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund ein ganz, ganz heißes Thema war. Jetzt ist er eigentlich ganz gut da durchgekommen. Das muss man auch betonen. Also man kann jetzt nicht sagen, Niko Kovac hat alles falsch gemacht. Aber was hier jetzt auch so langsam aufkommt als Thema, ist diese Diskussion, er verliert eventuell die Kabine. Und das habe ich auch in der schwarz-gelben Runde so gesagt. Wenn ein Trainer die Kabine verliert, sind seine Tage bei diesem Verein in der Regel gezählt. Und diese Situation, also Situationen, die es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gab, die haben eigentlich angefangen bei der Geschichte in Turin, als Serou Girassi unbedingt den Elfmeter schießen wollte, den dann Rami Benzibaini geschossen hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon deutlich bessere Elfmeterschützen gesehen als Serou Girassi. Das hat anscheinend in Stuttgart deutlich besser funktioniert als bei Borussia Dortmund. Er hat schon einige verschossen. Benzibaini gefühlt noch gar keinen. Und dementsprechend ist auch richtig, dass der dann schießt. Und seitdem gibt es immer wieder so Kleinigkeiten bei Auswechslung von ihm oder bei Karim Adeyemi. Ich glaube, das sind so die beiden Spieler, wo das regelmäßig rauskommt. Und wo dann auch die Attitüde manchmal nicht stimmt. Trotzdem lässt er die oft spielen. Jetzt am Freitag gegen Mönchengladbach war das auch wieder der Fall. Girassi fängt an und die Leute werden dann irgendwann ungeduldig und sagen, hey, wir spielen gefühlt mit einem Spieler weniger. Adeyemi war dann auch nicht gut in dem Spiel. Wir spielen fast mit zwei Spielern weniger. Warum wechselt der nicht früher aus? Und wenn er diese Spieler dann trotzdem relativ lange spielen lässt, dann ist das schwer, irgendwann noch zu verargumentieren, weil sie eben die Leistung dann nicht mehr bringen. Und ein Fabio Silva, der möchte zur WM mit Portugal im Sommer. Das heißt, der will jetzt auch Einsatzzeit haben und der macht sich dann wahrscheinlich schon Gedanken. Bekomme ich unter Niko Kovac noch diese Einsatzzeit? Und das sorgt in dieser Gesamtgemengelage meines Erachtens für Unruhe, die man nicht unterschätzen sollte. So möchte ich es mal formulieren.
Und welche Verantwortung trägt da Niko Kovac? Ich denke, zu den von dir genannten Punkten kann man noch mit zunehmen, dass der Vater von Joe Bellingham nach dem St. Pauli-Spiel noch eine Szene gemacht hat. Aber auch da, man kann ja bei all diesen Punkten, kann man ja auch sehr gut sagen, ja, was kann denn Niko Kovac dafür, wie sich seine Spieler verhalten? Und hat er nicht dafür, dass es immer wieder Dinge gab, die durchaus hätten eskalieren können? Ich meine, bei Adeyemi haben wir ja noch den Flaschenwurf, die Mystery Box will ich jetzt gar nicht nennen, weil das war während der Länderspielabstellung, das war, glaube ich, für den BVB ganz gut, dass das Thema da dann schon fast durch war eigentlich, als er wieder zum BVB zurückkam. Aber primär hat das ja eigentlich erstmal nichts mit Niko Kovac zu tun. Dennoch lese ich dieses Argument viel. Ich habe da auch eigene Gedanken zu. Ich würde aber gerne erstmal deine hören. Welche Verantwortung würdest du ihm für die von dir genannten Unruheherde geben?
Naja, die Spieler wären auch diese Charaktere, wenn da ein anderer Trainer an der Seitenlinie stehen würde. Das ist erstmal der Fakt. Aber, und das hat Lisa Tellers gesagt, sie hat da sowas aufgegriffen. Ich hatte das auch vorher gesehen bei den Kollegen von Paramount Plus beziehungsweise CBS, hat Thierry Henry gesagt, dass die Trainer gerade bei absoluten Spitzenvereinen keine Trainer mehr sind, sondern sie sind Manager. Und ich habe dann zu Lisa noch gesagt, sie sind eigentlich People's Manager. Also sie sind Manager von Menschen und Charakteren. Wenn du bei einem absoluten Top-Club bist, ich rede jetzt mal von City, Liverpool, was haben wir dann noch, Arsenal, Manchester United ist kein Top-Club mehr, aber ich nehme die nochmal da ein bisschen mit rein, weil da zählt das, glaube ich, auch. Chelsea und dann die anderen Großen, die man halt so hat. Und ich glaube, dass man Borussia Dortmund generell in diese Riege schon durchaus mit reinnehmen kann, ja. Dann ist es fast wichtiger, dass du diese Menschen führst, als ein guter, reiner Trainer zu sein. Weil das schon, also das sind teilweise Diven, also da komme ich persönlich schon ein bisschen vom Glauben ab, aber das ist nun mal so. Und deswegen gebe ich da Niko Kovac schon eine große Verantwortung für, weil das muss er können. Das hat er bei Bayern München nicht hinbekommen. Sonst wäre er dort länger Trainer gewesen.
Okay, ja? habe ich gleich auch noch Gedanken zu. Aber war es nicht so, als Sahin gehen musste und dann Niko Kovac kam, dass der Tenor, zumindest bei Matthias Dasch vom Kicker habe ich das so gelesen, dann später, als es dann lief unter Niko Kovac, dass der Tenor so war, endlich hat dieses Team das, was es braucht, nämlich einen Fußballlehrer, der mit einer gewissen Autorität Dinge vermittelt. Also etwas, was fast dem jetzt zu widersprechen scheint, was du gerade gesagt hast. Also kann man nicht auch sagen, zumindest bei dem, was er mit dem Team im Arbeitsalltag macht, also im Training, da wo wir eben leider nicht mit dabei sind und deswegen auch manchmal so ein bisschen nur rein interpretieren müssen, aber dass er da schon der Richtige war und da ja offensichtlich auch einen Zugang zu zumindest vielen Spielern gefunden hat, denn ansonsten würde der BVB nicht aussehen wie eine Niko Kovac-Mannschaft, im Guten wie im Schlechten.
Matthias schätze ich sehr, schreibt viele richtige Dinge und das war auch damals definitiv richtig. Aber die Dinge verändern sich ja auch über die Zeit. Und dann ist immer die Frage, was brauchst du in diesem Moment? Und Nuri Sahin hat, glaube ich, eine sehr lange Leine gelassen. Die Mannschaft war nicht fit. Dann hat die Mannschaft verstanden, dass wenn sie fit wird, und Niko Kovac hat sie während der Saison fit bekommen.
Yes.
Also da muss man wirklich den Hut vorziehen. Das ist nicht so einfach. Aber die Laufleistungen haben sich ja radikal verändert unter ihm. Und man hat jetzt auch nicht mehr den Eindruck, dass die Mannschaft in der 75. Minute überhaupt gar keine Kraft mehr hat. Glaube ich schon, dass sich das dann irgendwas verändert. Die Mannschaft hat das damals gekauft, weil sie gemerkt hat, ey, wir brauchen das wirklich. Aber nochmal, die Haltbarkeitszeit eines Trainers, die ist im Schnitt, weiß ich nicht, 1,5 Jahre vielleicht im Profisport. Und wir kommen bald an den Zeitpunkt, wo Niko Kovac dann ungefähr ein Jahr Trainer von Borussia Dortmund ist. Und ich glaube, das ist so mein persönliches Gefühl, wir werden Ende Februar, Anfang März, werden wir wissen, ob die Reise mit Niko Kovac über das Saisonende hinausgeht oder nicht. Bleibt diese Unruhe, die man immer so ein bisschen unterschwellig spürt, bleibt die weiter da? Oder sind die Leute, und damit meine ich auch die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund, damit zufrieden, dass man ganz klar auf Champions League Kurs ist? Und ich glaube schon, dass die Playoffs, ich gehe jetzt mal von den Playoffs aus, weil man noch zwei schwere Gegner in der Champions League hat mit Tottenham auswärts und Inter zu Hause, die dann hoffentlich aus BVB sich vielleicht schon qualifiziert sind für die Top 8 und sagen, nee, komm, wir haben hier wichtige Spiele, für uns geht's in der Serie A ganz eng zu, wenn wir den Scudetto holen wollen, dass wir uns dann darauf fokussieren und ich will nicht sagen abschenken in Dortmund, aber vielleicht nämlich mit der allerersten Elf auftreten. Sind diese Playoffs dann sehr, sehr wichtige Spiele, vielleicht die wichtigsten Spiele für Niko Kovac in dieser Saison, weil man im Pokal schon ausgeschieden ist. Und man kann halt erneut keinen Titel holen. Und deswegen ist eigentlich das Achtelfinale in der Champions League schon mehr oder weniger Pflicht. Und das werden, glaube ich, die Spiele sein dann im Februar, März, wo sich entscheiden wird, wie das mit Niko Kovac weitergeht. Weil was wird das denn, Max, für eine Saison, wenn er da ausscheidet? Dann spielst du wieder März, April, Mai ohne große Bedeutung. Weil klar ist, okay, wir sind in der Bundesliga echt gut aufgestellt. Chancen auf den Titel haben wir auf gar keinen Fall, weil Bayern München wirklich auch einen erfolgreichen, tollen, attraktiven Fußball unter Vincent Kompany spielt. Dann ist das wieder so eine Saison, ja, passiert ja nichts.
Eine normale Saison eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber es macht die Leute hier wahnsinnig.
Ja,
das macht die Leute hier wahnsinnig. Die verlieren lieber ein Pokalfinale, aber dieses, da fehlt dann halt, und das ist der ganz, ganz große Punkt hier bei diesem Verein, es fehlt dann über Monate eine Form von Emotion, eine Vorfreude auf irgendwelche Spiele und so weiter. Jetzt hat man ja noch Ende Februar das Heimspiel gegen Bayern München. Ich würde mal sagen, wenn man da gewinnt, das wäre nochmal, weißt du, dann hast du wieder eine Hoffnung, auch wenn die natürlich ein bisschen verklärt ist, diese Hoffnung. Wenn du da die Bayern schlägst und sagst, ja, dann sind wir nur noch 5 Punkte hinter den Bayern oder wie viele es dann auch sind, ja, dann denken zumindest die Leute, okay, da geht vielleicht noch was, vielleicht die Bayern, vielleicht rutschen sie nochmal aus. Aber wenn du da dann auch nur unentschieden spielst oder das Spiel vielleicht verlierst, dann sind ab Anfang März hier die Leute so, ja, okay, jetzt haben wir noch 2-3 Monate Saison, aber juckt nicht. Und das ist hier in diesem Umfeld, ist das halt schwierig. Woanders mag das vielleicht alles gut sein, aber hier nicht.
Das verstehe ich auch komplett. Und das ist auch richtig. Ich glaube nur, dass die Wut der Fans sich an den falschen Adressaten richtet. Die Wut müsste an diesen völlig verzogenen Wettbewerb gehen, von dem man aber ehrlicherweise auch profitiert. Also man ist halt nicht die Nummer 1 in Deutschland, aber halt die Nummer 2 wirtschaftlich gesehen und lässt die anderen nicht hochkommen, aber eben durch TV-Geldverteilung und so weiter und so fort zementiert sich sowohl der Vorsprung von Bayern zwischen zum BVB, der wird sogar größer durch die Zugewinne, die Bayern dann eben auf anderer Ebene hat. Und deswegen kommt der BVB nicht ran. Aber als Entscheidungsträger beim BVB bringt dir das ja nichts, das alles zu wissen. Und gleichzeitig willst du ja auch nicht die Flinte ins Korn werfen. Also es wäre jetzt ja auch völlig falsch, wenn man jetzt immer sagen würde, ja gut, wir wollen halt in die Champions League kommen und vielleicht im DFB-Pokal weiter. Da hatte man jetzt auch Pech, dass man Leverkusen als Gegner hatte. So ehrlich muss man auch sein. Wobei man gegen Frankfurt auch nur im Elfmeterschießen weitergekommen ist. Also es gibt da ein Für und ein Wider bei der Bewertung der Pokalsaison im DFB-Pokal. Und dass die Champions League ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, das haben wir ja gesehen. Und das haben wir ja interessanterweise auch auf der anderen, also aus der anderen Richtung heraus gesehen. Also willst du lieber mit einem Trainer, der es schafft, schon durchaus einige Baustellen zu schließen, Ruhe und Stabilität zu bringen, ein Fitnesslevel hinzubekommen, der passt und ja offensichtlich zumindest im ersten Schritt den Spielern auch was beigebracht zu haben, willst du mit dem lieber in der Champions League im Achtelfinale ausscheiden und ihn dann sofort entlassen oder willst du mit einem anderen Trainer irgendwie mit 18 Pfostenschüssen des Gegners ins Finale kommen und ihn dann nach dem Finale entlassen, so wie es bei Edin Terzic der Fall war, beziehungsweise sie haben sich ja darauf geeinigt, dass er geht. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist ja die Frage für die Entscheidungsträger, die wissen um dieses emotionale Band, das es da gibt und das auch beim BVB vielleicht nochmal ein bisschen anders ist als bei anderen Teams, aber sie können an den Strukturen ja so wenig verändern. Und dann ist doch die Frage, welche Richtung schlage ich ein? Und da spielt der Trainer eine Rolle. Und ich habe aber den Eindruck, wir haben jetzt, na, bis einen Punkt will ich, glaube ich, bei Nico Kovac gleich noch machen. Dann reden wir gleich noch über die Kadergestaltung, weil das ist vielleicht das, wo nämlich tatsächlich die Entscheidungsträger, die Verantwortlichen, da könnten sie eine Richtung vorgeben. Aber ich will noch einen letzten Punkt zu Nico Kovac mit dir besprechen. Und zwar, wie seine Außenkommunikation stattfindet. Er hat beim FC Bayern so 2-3 Sprüche gesagt, die sind ihm ewig hinterhergehangen. Das passiert allerdings beim FC Bayern auch sehr, sehr schnell. So ehrlich muss man sein. Deswegen haben wir den Fiat Punto alle noch im Kopf, weil er hat es halt gesagt und dann geht's hoch. Er hat ehrlicherweise beim VfL Wolfsburg damals auch schon einige Sprüche gemacht. Das war nur den Leuten egal, wer den VfL Wolfsburg interessiert, überregional kaum jemand. Ich habe damals viele Pressekonferenzen von ihm mir angesehen. Und im Grunde ist ja in der Kommunikation eines Trainers gibt es ein Spektrum. Ich würde sagen, es gibt das Spektrum. Fangen wir einfach mal auf der einen Seite wieder an bei Pep Guardiola. Pep Guardiola wird noch über den schlechtesten Spieler in seinem Team öffentlich sagen, das ist der beste Spieler, den ich jemals hatte. Ich möchte 1000 Dantes und so weiter und so fort, will damit nicht sagen, Dante war der Schlechteste, aber du verstehst meinen Punkt, anstatt die Wahrheit zu sagen. Also sprich, er stellt sich vor die Spieler, aber irgendwann wissen alle, okay, es hat keinerlei Bedeutung, was er nach außen sagt. Du hast jemand wie Vincent Kompany, den würde ich mal in die Mitte setzen, der sagt einfach gar nichts. Im Grunde, selbst wenn er über Spieler spricht, müsst ihr mal darauf achten, wie wenig er eigentlich damit sagt. Kompany ist sehr, sehr gut darin, etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen. Noch ist es ihm auch nicht auf die Füße gefallen. Und dann, ist ein bisschen ungerecht, jetzt Nico Kovac komplett auf die ins Extrem der anderen Seite zu stellen, aber dann gibt es Trainer, die sich mal schützend vor ihre Spieler stellen, die allerdings, wenn sie aus welchen Gründen auch immer selbst enttäuscht sind von der Leistung des Spielers, jetzt auch nicht davor zurückschrecken, sie verbal ein bisschen vor den Bus zu werfen. Da würde ich Christian Wück auch dazu zählen, ehrlicherweise, den Nationaltrainer der Frauen. Und bei Nico Kovac ist das jetzt auch schon vorher vorgekommen, unter anderem jetzt ja beim letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Er hat sich nicht vor Karim Adeyemi gestellt. Ich glaube, so weit aus dem Fenster lehnen kann man sich. Ist das letztlich der größte Vorwurf eigentlich, den man ihn machen kann?
Ja, das ist gefährlich. Und das ist das, was ich auch eben angesprochen habe, dass er da halt auch die Kabine verlieren kann. Er hat in der Pressekonferenz dann gesagt, er hätte Karim Adeyemi in der Halbzeit schon gesagt, dass er nicht gut spielt und er quasi mehr von ihm fordert. Und er hat dann auch öffentlich gesagt, Karim Adeyemi hat nicht gut gespielt. Mhm. Und das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison. Nach dem Sieg in Heidenheim hat Maxi Bayer gesagt, ja, will Meister werden. Und dann hat Kovac danach gesagt, ja, der Junge da mit dem Laktatwert in dem Moment, wo der da stand und so, ne, so nach dem Motto ist ihm ja rausgerutscht. 12,
hat er mehr oder weniger gesagt, ach, ja, der ist so jung, der hat ja noch keine Ahnung. Mhm.
Das kann man anders formulieren, Max. Auch wenn man diesen Gedanken hat, das war mir zu viel von Maxi Bayer, kann man das anders formulieren. Und dann hat Bayer zuletzt ja nochmal gesagt, wir sind am Boden. Ich glaube, es war nach dem Unentschieden gegen Stuttgart, wo sie dann ja auch nochmal spät ein Gegentor kassiert haben. Und da hat dann auch Kovac irgendwas gesagt, da müsste ich jetzt nochmal in mich gehen. Aber hat den Spieler auch wieder ein bisschen, ich will nicht sagen ins Lächerliche gezogen, aber das ist richtig gefährlich als Trainer. Und da muss er meiner Meinung nach sehr aufpassen und da könnte ihm dieses ganze Thema People's Management entgleiten. Weil nochmal, das sind schwierige Charaktere und Maxi Bayer gehört nicht zu einem der schwierigen Charaktere. Also da können wir sicher sein. Das ist keiner, der Theater oder Stunk macht. Das ist einer, der immer 1000% gibt auf dem Platz. Ja, mag manchmal unglücklich aussehen bei einer vergebenen Torchance. Aber Einsatz und Wille und Engagement bei Maxi Bayer sind absolutes Top-Level. Punkt. Und dementsprechend ist es meines Erachtens sehr, sehr schwierig, solche Aussagen zu tätigen, weil er macht sich ja so ein bisschen lustig über den Spieler. Und das geht meines Erachtens nicht.
Da könnte man jetzt auch sagen, er versucht halt so die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen. Ich glaube, das wäre so die Perspektive, die er jetzt sagen würde, wenn er hier mit uns in der Runde wäre. Und interessanterweise kann man aber das ja noch ergänzen. Es ist ja nicht so, dass er immer Spielern, die etwas Kritisches sagen, über den Mund fährt oder im Nachhinein einfach versucht, ihre Aussagen lächerlich zu machen, wäre zu viel, aber halt sie schon verbal einfach weniger schwer zu machen. Ich möchte es jetzt mal so formulieren. Es gibt ja auch den Fall Nico Schlotterbeck, der sich hinstellt nach dem 2-2 gegen Glimt. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, als einziges der Spiele, wo man auch sich nicht so schlau angestellt hat, hinten raus würde ich sagen, der eine Generalkritik letztlich loslässt, die man ehrlicherweise auch auf Nico Kovac hätte beziehen können. Vielleicht war es deswegen schlau, was Nico Kovac gemacht hat, nämlich hat gesagt, ja, ist ja super, hat er total recht, Nico, bester Typ, ich hätte gerne 1000 Nico Schlotterbecks. Ich verkürze jetzt ein bisschen. Wie denkst du denn darüber, dass es da auch so eine Ungleichbehandlung gibt, die man ja aber auch rechtfertigen könnte?
Ja, Generalkritik übrigens in dem Fall, Max, war das ja nur in Teilen von Nico Schlotterbeck. Denn er hat sich, auch wenn er die Namen nicht genannt hat, sehr konkret auf Serhou Guirassy und Karim Adeyemi bezogen, die eingewechselt wurden. Und dann hat er gesagt, ja, wir wollen da irgendwie gefühlt Hackespitze 1, 2, 3 spielen und wir gehen keinen Bällen nach. Das waren die beiden Spieler, die er gemeint hat. Sehr konkret. Und dann kann ich natürlich
halt
verstehen.
Das ist interessant, weil jemand hatte ja eingewechselt. Und das ist Nico Kovac. Aber diesen, ich weiß, wie du das meinst, aber ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, warum wird eigentlich in der Diskussion dieser zweite Schritt nie gegangen? Dass er ja auch damit die Frage gestellt hat, warum spielen die eigentlich? Aber
ja,
ist okay.
Hat er. Er hat natürlich indirekt die Wahl des Trainers kritisiert, diese Spieler, die aktuell beide außer Form sind, in diesem Spiel einzuwechseln, weil er ist ambitioniert, er macht auch Fehler. Nico Schlotterbeck ist jetzt kein Spieler, der in den vergangenen Wochen maximal überragend spielt. Aber er ist natürlich ein wichtiger Akteur für Borussia Dortmund, weil er aus meiner Sicht, bin gespannt, wie du das siehst, fast schon der letzte Spieler ist, also Feldspieler, Gregor Kobel nehme ich auch noch mit dazu, der diese maximale Gier ausstrahlt, der ambitioniert ist, der was erreichen will. Und ja, der hat auch Situationen drin, auch gegen Stuttgart, da war er bei ein, zwei Gegentoren auch nicht unschuldig, wo er dann irgendwie nicht am Mann bleibt und so weiter. Aber der strahlt das aus, was alle Borussinnen und Borussen sehen wollen. Und dann verzeihen sie natürlich auch Fehler. Ja, er ist jetzt nicht zwei Stufen besser als der Rest. Er ist nicht jetzt Mats Hummels Prime. Das ist er nicht. Und wird er wahrscheinlich auch nie werden, weil Mats Hummels war ein außerordentlich guter Spieler. Auch historisch betrachtet im deutschen Fußball war das einer der absolut, ich sag jetzt mal, Top 10 Innenverteidiger, die in Deutschland vielleicht jemals gespielt haben. Ja, vielleicht kann man die Top 15 kann man schon aufmachen. Da wird Nico Schlotterbeck natürlich nicht reinkommen. Aber ich finde, ich fand es gut, dass er diese Aussagen getätigt hat, weil das zieht sich halt jetzt schon sehr lange. Aber du hast schon recht. Er kritisiert damit indirekt auch, dass der Trainer diese Wahl getroffen hat. Und das ist brodelt, sagen wir es mal so. Ja, es brodelt so ein bisschen. Also auf dem Topf ist noch ein Deckel und du merkst, dass die Blasen so langsam hochkommen und das Wasser anfängt zu kochen. Und bald wird's dann vielleicht pfeifen und dann kannst du den Deckel runternehmen, weil das Wasser kocht. Ja, so, das ist schwierig und vielleicht muss dann Chefkoch Niko Kovac einfach mal auch den Topf vom Herd nehmen.
Und ist es aber okay, ja, dass Nico Schlotterbeck das so sagt? Weil auf der einen Seite für Fans und auch für uns als Beobachtende ist das wohltuend. Da lässt einer einfach mal das raus, was man selber auch auf dem Feld gesehen hat, ehrlicherweise. Ich glaube, da gibt's auch nicht so viele Meinungen dazu, wie dieses Spiel gegen Glimt gelaufen ist. Aber Nico Schlotterbeck hat sich da seinen Emotionen hingegeben und hat halt ein solches Interview gegeben. Und die Frage ist schon, warum lässt man ihm das so durchgehen und bei anderen würde man es kritisieren? Wenn Karim Adeyemi sich hingestellt hätte und so eine Kritik geübt hätte, selbst wenn sie berechtigt gewesen wäre, also jetzt nicht nach einem seiner schlechten Spiele, sondern er hatte ja auch gute Spiele in dieser Saison. Und jetzt nehmen wir mal an, er macht ein gutes Spiel und hinten raus wird es wegen zwei Abwehrfehlern weggeworfen und es wird ein 2-2 statt ein 2-0. Wenn sich dann Karim Adeyemi hingestellt hätte und gesagt hätte, so geht das einfach nicht weiter, hier müssen einige mal verstehen, um was es hier geht und so weiter und so fort, da wäre doch die Reaktion eine ganz andere gewesen. Und ich kann mir das natürlich erklären, aber ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Und deswegen würde ich die Frage gerne an dich weiterreichen. Wie findest du das denn?
Ja, ich selber mag das. Ja, weil ich finde, dass es wichtig ist, Kritik zu äußern. Und ich glaube, nach dem Spiel ist das natürlich dann immer eine Situation, du kommst aus der Emotion der Partie, die du gerade nicht gewonnen hast. Und sagst dann vielleicht mal das ein oder andere, wo du dir einen Tag später denkst, hätte ich vielleicht mal nicht geäußert. Aber, und das ist ja dann auch ganz wichtig, es war ehrlich in dem Moment. Es war ehrlich. Der hat gesagt, was
ja,
er denkt.
Aber Karim Adeyemi ist doch auch ehrlich, wenn er die Flasche wegwirft oder wenn er in die Kabine gehen will. Also
ja,
mich interessiert
da ist er auch,
ja vor
das
allem
ist er auch ehrlich. Aber und das, sorry, wenn ja, ich dir ins Wort falle, Nico Schlotterbeck, das habe ich ja gerade eben gesagt, der strahlt in jedem Spiel diese Gier aus, diese Ambition, was gewinnen zu wollen. Mhm. Und daher kann er sich das auch als eigentlich verkappter Kapitän dieser Mannschaft, der ist, kann er sich das rausnehmen. Karim Adeyemi kann sich das mit, ich spiele mal 4 Spiele gut, dann wieder 8 Spiele schlecht, nicht rausnehmen. Mhm. Und das kommt ja auch auf die Rolle des Spielers in der Mannschaft an. Jetzt hört man bei Adeyemi ja dann auch wieder, dass er den Verein vielleicht verlassen will, weil seine Frau und Partnerin gerne in einer Metropole leben möchte. Und das ist Dortmund ja nun mal nicht. Also okay, vielleicht geht er dann. Er hat jetzt mehrfach den Berater gewechselt und so weiter. Das ist ein umstrittener Spieler. Nico Schlotterbeck ist das nicht. Es gibt sogar Leute, und das vielleicht ist das auch wichtig zur Einordnung, Leute auch hier in diesem Umfeld, die sagen, sie könnten sogar verstehen, wenn Nico Schlotterbeck zum FC Bayern München geht.
Hm,
weil
auch schon gehört,
er Dinge hier nicht mehr ertragen kann. Der will was gewinnen. Und das muss man sich mal vorstellen. Geh mal 15 oder 20 oder sogar 30 Jahre zurück. Wenn dann ein Spieler von Borussia Dortmund zu den Bayern hätte gehen wollen oder es diese Gerüchte gegeben hätte, die Leute wären ausgerastet. Wie geht das denn? Das kann doch nicht sein Ernst sein und so weiter. Denk mal an die ganzen Spieler da, Götze, Lewandowski, Hummels, die zu den Bayern gegangen sind in einer Ära, wo Borussia Dortmund wirklich eine fantastische Mannschaft hatte und deutlich näher an Meisterschaften war als jetzt zuletzt. 22, 23 habe ich vergessen, deswegen kann ja so. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ja, klar.
Heutzutage sagen die Leute, ja gut, okay, mit uns gewinnt er sowieso nichts, kann ich verstehen, wenn er zu den Bayern geht. Daher wird der ganz, ganz anders betrachtet als die anderen Spieler, die eben nicht das ausstrahlen, was er ausstrahlt.
Also das verstehe ich alles, ich stimme da auch zu. Das letzte Argument war jetzt wieder das strukturelle Argument, da können jetzt keine der Verantwortlichen was dazu, dass die Bayern halt diesen Lauf haben, dass einfach die Meisterschaft ist dicht, das schaffst du nicht mehr. Aber worauf ich letztlich mit dieser langen Rampe hinaus wollte, war, ich bin eingestiegen mit einer Kritik, die ich an Niko Kovac formuliert habe, indem ich gesagt habe, er wirft manchmal Spieler verbal unter den Bus und bei Nico Schlotterbeck hat er das nicht gemacht. Und ich komme so ein bisschen dazu, weil du gesagt hast, er in Anführungszeichen verliert die Kabine, ist ja eine Chiffre dafür, manche Spieler, also es ist immer so, dass manche Spieler unzufrieden sind, aber es ist, die Unzufriedenheit ist jetzt so überbordend und vielleicht auch so weit verbreitet, dass er den Zugriff zu ganzen Teilen der Kabine verliert. Macht dann aber vielleicht nicht sogar Niko Kovac alles richtig, indem er eine Allianz bildet mit denjenigen, die sowohl sein Fußball spielen können, als auch von denen er eben sagt, mit denen könnten wir hier was erreichen bei Borussia Dortmund. Und als du vorhin gesagt hast, Nico Schlotterbeck und Gregor Kobel sind vielleicht die einzigen, ich würde noch zwei mit dazu nehmen, aber die geben sehr selten Interview, aber Riasson und Svensson, wenn die so ein Interview gegeben hätten, hätten wir auch alle gesagt, ja ey, ich verstehe das total, du bist wieder 17 Kilometer gelaufen, dir stand das Laktat wirklich im Hirn und deswegen hast du das so gesagt. Also macht er dann nicht vielleicht sogar alles richtig, dass er mit denjenigen bondet, auch in der öffentlichen Kommunikation, von dem man ja wirklich sich erhoffen kann, irgendwie wäre dieser nächste Schritt möglich.
Da möchte ich die Frage mit einem klaren Nein beantworten, weil, okay, versuch das zu erklären. Also ich kann deinen Gedankenansatz maximal verstehen. Absolut. Kann man sagen, ist clever von Niko Kovac. Ich hole mir ein paar Spieler ran, die meinungsstark sind, die Gewicht haben in der Kabine, also deren Wort Gewicht hat in der Kabine. Und bin in einem engen Verhältnis mit denen. Aber dann entscheidest du dich für eine Fraktion. Du bist für einen Teil der Kabine. Mhm. Und ich das zitiere dich jetzt mal. Mhm. Ich zitiere dich jetzt mal. Den anderen Teil wirfst du unter den Bus. Mhm. Und das ist schwierig. Und das ist das, was ich vor, weiß ich nicht, 20 Minuten das erste Mal gesagt habe. Es ist gerade die Tendenz da, die Kabine zu verlieren. Im Erfolg normalerweise, und das ist ja das Kuriose, im Erfolg mögen sich eigentlich alle. Und hat Borussia Dortmund gerade Erfolg? Wenn man auf die Tabelle schaut, sollte man meinen, sie spielen erfolgreich. Ja? Und trotzdem ist hier diese stetige Unruhe. Und das ist dann schwierig. Ich nehme wieder diesen Begriff People's Manager in den Mund. Mhm. Du sagst, er wirft Spieler XYZ verbal unter den Bus. Sagst, dann ist es aber nicht clever, so eine Verbindung zu gründen oder herzustellen zu den Spielern wie Schlotterbeck, wie Kobel, drei, vier anderen, vielleicht auch Emre Can kann ich mir da sicherlich vorstellen, auch wenn der nicht so viel spielt. Aber er teilt sich ja dann seine Kabine. Dann sagt die Hälfte, oh, Niko Kovac, der unterstützt mich, geil, für den gehe ich durchs Feuer. Die andere Hälfte sagt aber, ey, wie der mit mir umgeht, das geht überhaupt nicht. Der kritisiert mich ja öffentlich, aber hier mit dem Nico macht er das nicht oder mit dem Emre macht er das nicht oder mit Gregor macht er das nicht. Weil selbst wenn Gregor Kobel Fehler macht, würde er wahrscheinlich sagen, ja, der hat uns auch schon ganz viele Punkte gerettet.
Genau, mit Emre Can hast du aber auch schon so einen Grenzfall dann genannt. Da würden dann jetzt nicht alle Fans sagen, ja, das ist jetzt richtig, dass er den Schützen in den Arm nimmt. Das ist ja einer der Spiele, über die wir gleich, glaube ich, bei der Kaderstruktur dann auch mal sprechen müssen. Ich gebe auch zu, dass ich da, also ich spiele jetzt hier auch eine moderative Rolle. Meine eigentliche Meinung ist da relativ klar. Vor allem, weil ich glaube, dass Niko Kovac solche Dinge, und das will ich jetzt nicht als Vorwurf verstanden wissen, jetzt nicht plant, sondern das zeigt sich eher im Verhalten, wenn du halt oft in der Öffentlichkeit sprichst, dann kann man es schon erspüren, wie er gegenüber, also über manche Spieler denkt. Und wenn er das aber strategisch machen würde, dann hätte er nie im Leben beim FC Bayern ausgerechnet Thomas Müller unter den Bus geworfen. Denn das ist der einzige Fehler, den du nicht machen darfst bei den Bayern. Viele Fehler darfst du eigentlich machen, weil die gewinnen ja trotzdem irgendwie immer. Aber das durfte er nicht machen. Das heißt, ich unterstelle ihm da nicht Kalkül. Aber wir sind damit jetzt dann doch über einen langen Umweg ja dann doch wieder beim Thema Kaderstruktur verloren. Und lass mich mit der absolut ketzerisch formulierten Frage einsteigen. Wäre ein Teil der Kabine es nicht sogar wert, dass man sagt, mit denen bricht man, weil die sowieso keine Zukunft bei Dortmund haben sollten? Und vielleicht gehört dann ja sogar ein Adeyemi dazu? Fragezeichen.
Ja, die Frage ist natürlich schon sehr offensiv, Max. Ja.
Das habe ich ein bisschen unwohl gefühlt dabei.
Man kann es vielleicht ein bisschen charmanter lösen. Weißt du, es laufen jetzt ein paar Verträge aus und ich tue mich schwer damit zu sagen, die möchte ich gerne verlängern, wenn ich mich in die Rolle des Verantwortlichen versetze. Es gibt zuletzt dann Meldungen, dass sie zu fast ähnlichen Konditionen die Verträge mit Julian Brandt und Emre Can verlängern wollen, die ja gefühlt hier auch so ein bisschen für diese jahrelange Erfolgslosigkeit stehen und Erfolgslosigkeit ist natürlich hier anders definiert als in Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart oder Leipzig, das muss man auch sagen, ja. Aber wenn ich jetzt sage, sie sind die Gesichter des Misserfolgs, dann machst du das aber nicht zu deiner Headline, ne? Also da würde ich dich schon drum bitten. Aber so, irgendwann wurde hier vor 2 Jahren vielleicht sogar schon darüber diskutiert, wie lange läuft da bei XY der Vertrag noch? Ja? Wann kann man da mit neuen Spielern arbeiten? Jetzt laufen Verträge aus, Özcan auch, der hat definitiv keine Zukunft bei Borussia Dortmund, Pascal Groß, den man mit sehr viel positiven Vibes hier hingeholt hat übrigens, ja, hat auch keine Zukunft bei Borussia Dortmund. Gut, der ist jetzt auch nicht mehr Ende 20, Anfang 30, sondern er ist dann schon Mitte 30, ist auch nochmal was anderes. Ist vielleicht dann auch normal, dass man sich dann entscheidet, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Dann hast du Süle, auch der wird den Verein verlassen. Leider zu oft verletzt, weil ich glaube, wäre der mal 20 Spiele hintereinander auf dem Platz, wäre das für den BVB ein ganz fantastischer Spieler, meiner Meinung nach. Und du hast noch Can und Brandt. Can ist sehr umstritten, also das Fanlager ist wirklich auch extrem gespalten. Sie mögen den Einsatz, sie werden aber auch wahnsinnig bei den leichtesten Fehlern, die er manchmal macht. Er hat sich ein bisschen stabilisiert. Bei Borussia Dortmund betonen sie immer, wie wichtig er ist, auch für die jungen Spieler, für neue Spieler, die zum Verein kommen. Aber kannst du zu ähnlichen Konditionen mit diesem Spieler verlängern, der aus meiner Sicht keine Startelf-Perspektive hat? Du hast mit Filippo Mane einen jungen Innenverteidiger, der mit 16 aus Italien von Sampdoria zum BVB gekommen ist. Und ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, Cedric Gebhardt, der sich bei der U23 und U19 auskennt wie kein anderer. Und der hat damals schon gesagt, boah, wie der sich gibt, die Attitüde. Und der hat natürlich das ganze Taktische aus Italien in sich. Der hat einen feinen Fuß. Ich habe den dann jetzt auch ein paar Mal spielen sehen in der Youth League und so weiter. Dann hat er leider diese rote Karte gesehen auf St. Pauli. Seitdem spielt der gar nicht mehr. Aber der hat sich im Training nicht hängen lassen. Der trainiert weiter mit Vollgas. Ganz, ganz wichtig. Und Niko Kovac ist sowieso ein Trainer, der junge Spieler eigentlich kaum einsetzt. Ein bisschen schwierig hier bei diesem Konstrukt. Verlänger doch diesen Vertrag bitte nicht, in diesem Fall konkret mit Emre Can, und zieh dann Filippo Mane hoch in diesem Ranking an Innenverteidigern und dann geh mal diesen Schritt. Weil wie viel schlechter wird denn Filippo Mane in der kommenden Saison spielen als Emre Can? Ich glaube nicht unbedingt schlechter. Vielleicht hat er dann schon das gleiche Level, weil bei Can geht's natürlich jetzt nach und nach ein bisschen runter und bei Mane müsste es hochgehen, weil er ein entwicklungsfähiger Spieler ist mit 20 Jahren. Hey, mach's doch so rum. Ja, also alte Zöpfe irgendwann mal abschneiden. Überleg mal, beim FC Bayern sagen sie halt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Spieler über 30 in der Regel nur noch Einjahresverträge. Das machen die ja nicht ohne Grund. Das machen sie, weil sie sehen wollen, ist der Spieler wirklich noch in der Lage. Und erinnere dich, um das ganze Theater rund um das Ende von Thomas Müller bei den Bayern. Und wenn du es rational betrachtest, losgelöst davon, dass er eine absolute Vereinsikone ist und guckst dir die Leistung an, sind sie bei ihm in den vergangenen Jahren bei den Bayern nach unten gegangen. Er war nicht mehr so wichtig für diese Mannschaft. Er hatte nicht mehr so viele Torbeteiligungen. Er ist schlechter geworden, was normal ist, weil er über ein Jahrzehnt ein fantastischer Spieler für die Bayern war. Aber irgendwann hat sich der Verein knallhart dafür entschieden zu sagen, wir machen mit diesem Spieler nicht mehr weiter. Und welche Rolle ist denn größer oder welcher Spieler ist denn wichtiger? Emre Can für Borussia Dortmund oder Thomas Müller war das für den FC Bayern? Ich glaube, die Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Und wenn du dann die Gelegenheit hast zu sagen, okay, wir gehen mit einem jüngeren Spieler, der eine tolle Perspektive hat, dem alle bescheinigen, dass er ein fantastischer Charakter ist, dann mach das doch bitte mal und ändere so deine Kaderstruktur und werde so jünger und gib diesen Spielern eine Chance, die definitiv die Qualität haben. Ja, jetzt ist das auf der Innenverteidigerposition schwer. Man weiß nicht, was Nico Schlotterbeck im Sommer macht, weil 27 der Vertrag ausläuft. Aaron Anselmino, den viele gerne weiter hätten, hätte der Trainer von Chelsea gerne unbedingt zurück. Ich glaube übrigens, dass der am Ende weiter für Borussia Dortmund spielen wird, ist nur mein Gefühl, weil er spielt ja jetzt nicht so oft und so herausragend, dass Chelsea sagen würde, den brauchen wir jetzt unbedingt. So, dann löst du das, dann hast du noch Waldemar Anton, dann hast du Mane, dann hast du 4 Leute. Benzibaini kann auch noch da spielen. sind 5 Leute für 3 Positionen. Okay, das ist eine Möglichkeit, deinen Kader zu ändern. Ich habe das jetzt sehr explizit mal auf Emre Can bezogen. Bei anderen Positionen kommt es natürlich immer noch darauf an, was der Markt so hergibt. Und du bekommst für beide Spieler und für 5 insgesamt keine Ablöse. Das ist natürlich auch nochmal ein Fakt.
Man muss dazu sagen, es gäbe natürlich auch noch die Möglichkeit, Emre Can zu sagen, ey, du hast einen riesigen Wert für unser Team und wir sind dir dankbar für das, was du geleistet hast. Vielleicht wirst du aber bei uns jetzt zukünftig eher so die Timothy Chandler-Rolle spielen. Also du bist wichtig für die Kabine. Manchmal kommst du rein und alle freuen sich dann, dass du reinkommst. Aber dir muss klar sein, sportlich werden andere hier die Minuten bekommen und deshalb sinkt jetzt dein Gehalt um X%. Und jetzt musst du für dich überlegen, ob du damit zufrieden bist. Und wenn nicht, dann sind wir dir nicht böse. Dann verabschieden wir uns als Freunde und wünschen dir viel Glück beim nächsten Verein. Also das nur einmal kurz dazu eingeschoben. Diese Möglichkeit gäbe es. Aber du hast ja mit dieser Müller-Argumentation ja ganz wunderbar dieses Diskussionsfeld aufgemacht. Das wäre nämlich auch für mich ein wesentlicher Punkt gewesen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht, weil es läuft gerade perfekt für die Bayern. Aber man kann die These vertreten und die ist nicht so weit hergeholt. Wechselt Thomas Müller nicht in die MLS und verletzt sich Jamal Musiala nicht, dann sehen wir nicht, wie gut Lennart Kahl ist. Und wer weiß, ob wir es dann überhaupt mal beim FC Bayern gesehen hätten, wie gut er ist. Und genau diese Diskussion, die führen wir ja beim BVB ehrlicherweise gar nicht so laut, obwohl wir das jetzt schon relativ oft hatten, dass aus dem ja erfolgreichen Nachwuchs des BVB-Spieler kommen, dass man auch Geld investiert in Spieler, die man in den Nachwuchs reinholt, mit der Perspektive, sie sollen mal spielen. Und irgendwas hat sich da aber eben verändert in den letzten Jahren, dass diese Spieler nicht mehr oben ankommen. Und wenn ich mir jetzt aber dann die sportliche Leitung angucke, bei Borussia Dortmund. Und wir müssen jetzt nicht wieder die große Mislintat-Diskussion hier führen, aber man hat sich ja für einen Weg entschieden. Und das sind Sebastian Kehl und Lars Ricken. Und was kennzeichnet vor allem Lars Ricken? Er kann als Architekt dieses Nachwuchsleistungszentrums verstanden werden. Warum also, glaubst du, spielt das immer noch anscheinend eine untergeordnete Rolle? Denn deine Argumentation ist so stichhaltig, dass jeder eigentlich sagen würde, ja, du kannst auch gewissen Spielern vielleicht nicht den Vertrag verlängern oder Spieler holen, weil du damit immer wieder jungen Nachwuchstalenten jemanden vor die Nase setzt, an dem sie ganz schwer vorbeikommen können. Du musst auch mutig sein, gewisse Lücken in Anführungszeichen im Kader zu lassen.
Ja, das ist eine Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe bei der letzten Antwort, glaube ich, schon ein bisschen ausgeholt, aber ich will ausholen und zurückschauen in den, wann war es? War es der Sommer, Winter 2016 oder sowas? Vielleicht auch nochmal später, als Alexander Isak zu Borussia Dortmund kam.
Ja, Winter 2016.
Ja, wir wissen alle, was er für eine Entwicklung genommen hat. Er ist dann ausgeliehen worden, weil er einfach nicht gespielt hat unter Thomas Tuchel, der diesen Spieler partout nicht haben wollte. Der ist jetzt für ein nettes Sümmchen im vergangenen Sommer, habe ich mitbekommen, soll, glaube ich, auch schon dreistellig gewesen sein, wenn ich mich nicht vertue, kann es sein, ja. Von Newcastle zum FC Liverpool gewechselt. Da funktioniert es jetzt nicht so gut, okay, liegt vielleicht aber auch an der Gesamtkonstellation in Liverpool. Deswegen möchte ich das jetzt nicht mal Alexander Isak in die Schuhe schieben. Die haben vielleicht auch ganz andere Sorgen, Diskussionen um Mo Salah und so weiter. Aber ist auch egal. Aber dass der generell ein guter Fußballer ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und auch einer, der Tore schießen kann. Und hätte der auch für Borussia Dortmund Tore schießen können? Mit Sicherheit. Aber damals hat ein Trainer gesagt, ich will diesen Spieler nicht haben. Ich brauche den nicht. Sehe da keinen Grund, den irgendwie einzusetzen. Also haben wir erstmal eine Trainerentscheidung gehabt, vielleicht auch fehlenden Mut und dann natürlich gleichzeitig auch noch verantwortlich, die damals auch noch andere waren, muss man ja auch sagen, die nicht gesagt haben, hey, wir haben den für ein paar Millionen irgendwie aus Schweden geholt, jetzt muss der aber hier auch spielen, die sich vielleicht dann auch nicht durchsetzen konnten in einer Diskussion mit einem Trainer und gesagt haben, dieser Spieler hat aber bei uns eine Perspektive, Punkt. Jetzt kommen wir wieder in die Gegenwart zurück. Und müssen dann natürlich sehen, Borussia Dortmund ist mittlerweile, ich sage mal so im Durchschnitt, ein Champions-League-Viertelfinalist. Können wir uns darauf einigen, Max?
Ja, würde ich sagen.
Ja, so grob, ja. Also Achtel- bis Viertelfinalist, auf jeden Fall. Der Sprung vom Jugendfußball, wo ja teilweise noch Teenager, also rein zahlenmäßig natürlich offiziell alle Teenager spielen, aber auch noch Teenager sind, was ihren Körper zum Beispiel angeht. Ich habe eine lange Unterhaltung jetzt mit Hannes Wolf gehabt zum Thema biologisches Alter. Ja, mhm. Darf man nicht unterschätzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieser Sprung vom Jugendfußball in den Profifußball ist enorm. Das heißt, wenn du Lennart Kahl ansprichst, reden wir hier, auch wenn Mario Basler das anders sieht, von einem außergewöhnlichen Talent. Und der hätte sich dann vielleicht auch durchgesetzt, noch mit Thomas Müller im Kader und mit einem fitten Musiala im Kader, weil er so gut ist. Vielleicht nicht, vielleicht ja.
Wirklich, glaubst du das? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht.
Ja, deine Variante ist wahrscheinlicher. Einfach aus personeller Sicht, weil dann diese Person, dieser Spieler wäre quantitativ nicht nötig gewesen. So kann man es ausdrücken. Qualitativ ja vielleicht schon, ja, weil er tolle Spiele macht. Jetzt wird er, wenn es normal läuft, nächstes Jahr zur Weltmeisterschaft mitfahren. Hey, super, freue ich mich, das ist ein toller Fußballer. Auf jeden Fall, bitte, nimm ihn gerne mit, Julian Nagelsmann, ja, weil er kann uns dann weiterhelfen und vielleicht dafür sorgen, dass wir eine erfolgreiche Weltmeisterschaft spielen. Aber du brauchst eine außergewöhnliche Qualität und wie zum Beispiel kein Müller mehr und ein verletzter Musiala, eine entsprechende Konstellation innerhalb eines Kaders. Und wenn du schaust, wie viel Niko Kovac rotiert, dann siehst du, Borussia Dortmund hatte in dieser Saison eine Sache nicht, viele Verletzte. Jetzt haben sie vielleicht so ein paar, ja, die mal ein bisschen ausfallen. Aber wer war denn jetzt beim BVB lange verletzt, dass Kovac nicht die Möglichkeit hatte, immer zwischen Bundesliga gestandenen Spielern hin und her zu wechseln? Du musst dir teilweise ja mal die Bank ansehen, die bei Borussia Dortmund da sitzt. Das ist schon gehobene Qualität. Es ist nicht absolute Spitzenklasse, aber es ist gehobene Qualität. Und in den vergangenen Jahren saßen da oft auch viele Jugendspieler auf der Bank, weil eben andere verletzt waren, überspielt waren und so weiter. Und aktuell gibt es die Konstellation gar nicht her. Noch dazu ist Niko Kovac ein sehr konservativer und pragmatischer Trainer. Das heißt, die Chance für junge Spieler ist relativ gering, da auch zum Einsatz zu kommen. Also du merkst, es ist ein sehr komplexes Konstrukt und nicht so einfach zu beantworten, warum funktioniert das denn einfach nicht? Warum setzt er jetzt nicht junge Spieler ein? Thomas Broich leitet jetzt das NLZ. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich habe auch mal eine lange Podcast-Folge mit ihm aufgenommen. Ist ja ein Traum, ihm zuzuhören. Weil alles, was er sagt, hat wirklich Hand und Fuß, ist sehr glaubwürdig und da ist auch eine Idee dahinter. Muss man schon sehr genau zuhören, weil sonst kann man schnell aus dem Konzept gebracht werden, wenn er die Dinge erzählt. Aber der fragt sich natürlich dann vielleicht auch in einem halben Jahr, hey, wofür bilde ich jetzt hier die Talente mit aus? Warum werden die dann gar nicht mal hochgezogen? Es gibt jetzt vor allem einen Namen mit Mathis Albert, einem jungen Amerikaner, der 16 Jahre alt ist, von dem alle schwärmen. Ja, bei einem anderen Verein stünde der vielleicht schon mal im Profikader, bei Borussia Dortmund unter Niko Kovac tendenziell eher nicht. Und da muss man sich natürlich überlegen, da kommen wir jetzt wieder zurück vor dem, was ich vor, weiß ich nicht, 40 Minuten gesagt habe. Möchtest du eine DNA eines Vereins aufbauen mit einem Kader oder möchtest du eine DNA nach deinem Trainer aufbauen? Und wenn du weiter mit Niko Kovac arbeitest, ich sag jetzt mal 2-3 Jahre, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich sag das mal so, dann verlierst du weitere Talente, weil er halt diesen Weg nicht geht. Und das wird dann auf Dauer zum Problem. Und dann kannst du dir natürlich auch überlegen, brauchst du überhaupt ein NLZ? Oder kaufst du nicht einfach mit 16 irgendwelche Spieler, die schon spielberechtigt sind für die Profis, weil sie alt genug sind, und baust die sofort ein? Ja, also das ist ja dann die Überlegung, die du machen musst.
Und das ist natürlich jetzt kein neues Problem. Das ist das klassische FC Bayern-Problem eigentlich. Die haben wahnsinniges Glück, dass sie Jamal Musiala, der ja auch eingekauft wurde in seiner Jugend, haben. Deswegen kann man den nur so halb gelten lassen. Und jetzt eben Lennart Kahl, der auch eingekauft wurde von, also Eintracht Frankfurt, beziehungsweise er kam aus Aschaffenburg. Ist nochmal eine ganz eigene Nummer, wenn ihr das mal nachgoogeln wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, so geht's halt gerade im deutschen Nachwuchsfußball zu. Also sprich, das Problem, was du umrissen hast, ist, dieses Team ist zu abhängig von Erfolg, plus der Sprung ist so groß, weil man eigentlich auf so einem Top-Niveau schon spielt, sowohl national als auch international, dass es eben sehr schwierig ist, Spielminuten zu geben, zu verteilen. Gleichzeitig finde ich, dass man da aber schon eine deutliche Unterscheidung zwischen Champions League und Bundesliga machen kann, weil es macht einen Unterschied, ob du gegen den HSV spielst oder gegen Inter. Dem würden jetzt auch HSV-Fans nicht widersprechen. Und ich denke, wir alle haben gesehen, wie Niko Kovac da agiert. Von ihm ist nicht zu erwarten, dass er jetzt da mutiger sein wird, weil wenn, dann hätte er das in diesem heißen Herbst schon mal gemacht. Da war es zwischendurch mal so, dass es ein bisschen enger wurde, fand ich, in der Verteidigung. Also es gab zwar keine Langzeitverletzten, aber immer wieder so Zipperlein, würde ich schon sagen, in dieser Saison. Und es gab auch so diese berühmten Nach-Champions-League-Spiele, wo man vielleicht, zumindest dann, wenn man sieht, okay, jetzt führen wir hier 1-0 und wir brauchen vielleicht einen Impuls gegen den HSV, könntest du ja auch mal einen Jungen reinwerfen. Hast natürlich ein Thema, weil dann steht Chukwuemeka auf deiner Matte oder ein Fabio Silva und sagt, ey, was geht denn eigentlich? Warum spielt denn jetzt hier dieser 16-Jährige? Der kann ja gar nichts. Aber das musst du halt aushalten. Das ist halt eben einfach so. Aber dennoch ist ja auch die Frage dann, will Borussia Dortmund das überhaupt? Wenn ich mir nämlich den Umgang mit Nachwuchsspielern angucke, dann sehe ich einige Spieler, die gegangen sind von Borussia Dortmund. Und natürlich ein Hinweis ist Ansgar Knauf. Das tut auch so ein bisschen weh. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, das, was man damals beim BVB gesehen hat, ich hätte nicht gedacht, dass er bei Eintracht Frankfurt mal diese Rolle spielen würde, die er jetzt spielt. Also ist ein bisschen so, ist ein bisschen auch die Isak-Diskussion. Das hätte doch auch keiner von uns erwartet, wie gut er wird und dass er für über 140 Millionen mal zu Liverpool wechselt. Also da ist man vielleicht auch manchmal ein bisschen ungerecht. Aber ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auch auf sowas, wie wir es jetzt mit dem Fall Kempel und Duranville hatten, die wegen Disziplinlosigkeiten aus dem Kader gestrichen wurden und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht mal bei einem Jugendturnier dann teilnehmen durften. Auch da standen sie, so wie es ich gesehen habe, nicht im Kader. Und jetzt kannst du das ja von zwei Seiten sehen. Du kannst es von der einen Seite sehen und kannst sagen, es ist gut, dass da durchgegriffen wird, dass eben gewisse Disziplinlosigkeiten nicht geduldet werden, denn das schafft eine Leistungskultur. Man könnte aber, finde ich, auch sehr gut die Argumentation fahren, muss man öffentlich an so jungen Spielern ein Exempel statuieren und kann man nicht versuchen, sehr junge Männer vielleicht auch dann manchmal vor sich selbst zu schützen. Vielleicht ist das in der Vergangenheit passiert und das war jetzt der letzte Strohhalm, ich weiß es nicht, da bist du näher dran. Aber wie blickst du denn darauf? Denn das sendet ja auch ein Zeichen an alle anderen Jugendspieler. A, wir kriegen hier keine Minuten und B, wenn wir dann schlechte Laune haben, was schon mal passieren kann, dann werden wir öffentlich schon an den Pranger gestellt, ist zu viel. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich fand das schon nicht so unkritisch, ehrlicherweise, wie das dann öffentlich gemacht wurde.
Ja, Kommunikation bei Borussia Dortmund war vielleicht in einigen Punkten in den vergangenen Jahren nach außen nicht immer die allerbeste. Ich möchte das mal so ausdrücken. Also noch mit Luft nach oben. Aber ich sehe das schon kritisch, weil man muss sich ja immer überlegen, wir beide haben die 18 Jahre jetzt schon ein paar Jährchen hinter uns gelassen. Ja. Und vielleicht versetzt man sich dann auch immer noch mal in die Lage, wie war man selber mit 18? Es waren jetzt da Themen, die Spieler waren lustlos im Training und sind zu spät gekommen. Ich glaube, dass man mal lustlos im Training sein kann, finde ich jetzt generell nicht gut. Würde das so eine Maßnahme nach sich ziehen? Glaube ich nicht. Dass man zu spät kommt, das sollte nicht passieren. Ja, also ich komme auch ständig zu spät, ich hasse es, aber ich habe auch dann kein Training, wo ich pünktlich hin muss. Ja, und das ist schon das Mindeste, was ich von einem Spieler verlangen kann, auch in dem Alter. Also das sollten sie schon können, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass der Profi, der Anfang 30 ist, das lebt und zum richtigen Zeitpunkt da ist. Aber der Jugendspieler kann sich rausnehmen, dass er nicht pünktlich ist. Das, finde ich, geht nicht. Aber du hast schon recht. Die jungen Spieler, die kriegen gezeigt, hey, wir haben hier keine Chance auf Einsatzzeiten. Ich finde den Teil mit diesem öffentlich an den Pranger stellen in Relation dazu gar nicht mal so wichtig. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, spielt dann mal gar keine Rolle. Aber sie kriegen gezeigt, bei Borussia Dortmund zu spielen oder spielen zu können, das wird mir ja fast gar nicht möglich gemacht. Und natürlich will dann Cole Campbell weg. Und Duranville macht sich dann auch Gedanken, hey, weil sie haben keine Chance zu spielen. Das ist ja der nackte Fakt. Und es gab häufig in dieser Saison Situationen, wo man sich gedacht hätte, bring doch mal einen frischen Spieler. Und du hast recht. Natürlich sagt dann Chukwuemeka, warum wechselst du mich nicht ein oder warum wechselst du mich vielleicht aus? Nachvollziehbarerweise. Aber mal was anderes zu präsentieren, dem Gegner auch was anderes zu präsentieren, gerade in der Offensive, viel Geschwindigkeit, das geht Borussia Dortmund ja so ein bisschen ab. Das hat eigentlich da vorne drin nur Adeyemi Campbell und Duranville bringen das beide mit, auch 1-gegen-1 Spieler, die Borussia Dortmund sonst gar nicht hat. Denn auch Adeyemi ist das übrigens nicht, wenn man sich mal genau anschaut, wo seine Stärken liegen. Die liegen in der Geschwindigkeit mit Raum und nicht im 1-gegen-1. Und dementsprechend ist das ja etwas, was fehlt. Und da könnte man denken, da sollte ein Trainer eigentlich hingehen und sagen, okay, dieser Aspekt des Spiels ist bei uns nicht vorhanden. Das würde uns sogar richtig gut tun, diese Spieler einzusetzen. Und von daher, ja, wenn du dann als junger Spieler immer wieder gezeigt bekommst, hey, so funktioniert es nicht, dann ist es, ja, wie soll ich das vergleichen? Keine Ahnung, du arbeitest in der Küche und bist Assistenzkoch, ja, und bist kurz davor, vielleicht die nächste Stufe zu erklimmen. Dann sagt aber der Chef der Cuisine, der sagt, ja, nee, ich jetzt nächste Woche hier bei der großen Silvestergala, da lasse ich einen anderen an deine Stelle. Ich gebe dir gar nicht die Gelegenheit, da weiter zu glänzen. Ich halte dich klein. Und das ist dann auch demotivierend. Das kommt ja dann auch dazu. Und daher, es gibt Talente und junge Spieler bei Borussia Dortmund, die aus meiner Sicht problemlos in der Lage werden, diesen Kader zu bereichern mit ihrer Qualität. Aber unter Niko Kovac sehe ich das auch dauerhaft sehr, sehr schwierig.
Und wie siehst du da jetzt die Rolle von Sebastian Kehl und Lars Ricken? Denn die müssen ja die langfristige Ausrichtung von Borussia Dortmund machen, die sich ja in diesem Punkt ganz entscheidend gedreht hat. Früher war der BVB das Team, bei dem du sagen konntest, sogar eins von wenigen Teams in Europa damals noch, hier kannst du Champions League spielen, obwohl du erst 18 Jahre alt bist. Ist kein Problem, wenn du die Leistung bringst, komm einfach hierher, Jude, wir machen das dann schon und du darfst spielen und wir lassen dich dann auch ziehen. Muss nicht immer so laufen wie bei Dembélé, aber läuft ja auch zum Glück nicht immer so wie bei Dembélé oder Aubameyang. Aber das war ja quasi die Botschaft und auch die Strategie, die der BVB früher hatte, aus einigen Gründen, für die nicht nur Borussia Dortmund verantwortlich ist, hat sich das so ein bisschen gedreht. Aber jetzt, im Jahr 2025, nehmen wir eine Folge auf und im Grunde sagen wir eigentlich das genaue Gegenteil davon. Und es gibt da zwar dann Namen wie Duranville und Kempel, wo man sagt, ja gut, vielleicht haben die es auch nicht drauf. Vielleicht werden wir in ein paar Jahren zurücksehen und werden sagen, ja gut, die waren auch nie auf Dortmund-Level. Aber wir haben mit Joe Bellingham ja zum Beispiel einen prominenten Namen, mit über 90 Spielen für Sunderland, der das jetzt auch am eigenen Leib gerade erfährt, dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, hier Spielzeit zu bekommen und vor allem auch da Spielzeit zu bekommen, auf das du richtig Bock hast, nämlich in der Champions League. Da wollen sie ja alle hin, da sehen sie sich ja alle. Also welche Rolle spielen Sebastian Kehl und Lars Ricken und wie sollte das vielleicht auch deiner Meinung nach jetzt die zukünftige Strategie von Borussia Dortmund prägen, denn du hast jetzt schon mehrmals von der BVB-DNA gesprochen und ich stelle mir aber die Frage, wie soll die überhaupt aussehen?
Wenn du da so gerade ein bisschen zurückblickst, wie das vorher war, da kam ja eine Titelseite der 442 in den Kopf. Ja. Das muss so Ende 2012 oder Anfang 2013 gewesen sein. Da ja. waren dann ein paar Dortmunder Spieler drauf und dann stand da The Hottest Team in Europe.
Genau.
Ja. Und ich dachte mir so, boah, als ich das damals gesehen habe, ja, tatsächlich, das in dem Moment stimmte das. Ja, das war eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die attraktiven Fußball gespielt hat. Und was du gerade auch richtigerweise gesagt hast, kommt her zu uns, hier könnt ihr mit 18 Champions League spielen, ist eigentlich komplett verschwunden. Und das ist natürlich aus zweierlei Sicht nicht gut. Erstmal wirst du unattraktiver für Spieler dieser Alterskategorie. Das ist das eine. Und wenn die Spieler absolute Topspieler sind, dann sind sie für dich in der Regel dann halt mit Mitte 20 nicht mehr zu halten. Da gibt's ja in den letzten Jahren jetzt auch genügend Beispiele. Das zweite Problem sehe ich darin, dass diese Spieler sich dann halt ja auch zweimal überlegen, ob sie zu Borussia Dortmund wechseln. Weil sie diese Perspektive dann halt einfach nicht mehr sehen. Also du bekommst nicht mehr diese Spieler, die du vor ein paar Jahren bekommen hast. Und da müssen, und deine Frage war ja gerichtet in Richtung Lars Ricken und Sebastian Kehl, müssen die beiden sich jetzt überlegen, gehen wir als Borussia Dortmund wieder in diese Richtung? Und der dritte Aspekt, diese Spieler haben Borussia Dortmund durch ihre Ablösesummen, ich nenne jetzt mal Erling Haaland, Jadon Sancho, Bellingham, Borussia Dortmund finanziert dieses Konstrukt. Es kam ja vor ein paar Jahren die Diskussion auf, brauchen wir hier beim BVB nicht auch fertigere Spieler, um den nächsten Schritt zu machen, in Richtung nochmal deutscher Meister zu werden. Und dann haben eigentlich alle gesagt, ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast, aber Niklas Süle zum BVB, das ist ja ein Monster-Deal von Sebastian Kehl. Wie er den überzeugen konnte, jetzt zum BVB zu gehen. Nee, ja, da weiß boah, der kommt von Bayern München. Ja, du scheinst eine andere Meinung gehabt zu haben. Ja,
ja, so, ne? Ja, deutlich. Das war so, für mich eine Lose-Lose-Lose-Situation. Nur Bayern hat gewonnen dadurch.
Ja, so. Und hier wurde das relativ abgefeiert. Ja, hier wurde das relativ abgefeiert. Ein gestandener Profi, Nationalspieler von den Bayern gekommen. Ich war eigentlich auch eher positiv. Man muss natürlich aber sagen, wenn die Bayern einen Spieler freiwillig ablösefrei ziehen lassen, dann wissen sie, warum sie das tun. Sie waren ja auch angeblich damals in dem Karim Adeyemi-Poker mit drin und wissen aber auch, warum sie diesen Spieler nicht geholt haben. Die machen tendenziell eher wenige Fehler auf diesem Sektor. Sie haben natürlich mehr Geld, aber sie machen in der Regel wenige Fehler. Natürlich wird jetzt jemand, der jetzt in den kommenden Tagen mit dir über Bayern München spricht, sagen, aktuell, ja, stimmt das. Aber sie haben in der Vergangenheit bei dem und dem auch Fehler gemacht. Ist klar, ganz also normal.
Max Eberl soll auch schon mal kritisiert worden sein in den letzten Monaten, habe ich gehört.
Ja, habe ich auch teilweise gehört, ja. So, aber das.
Aber ich verstehe deinen Punkt.
Ja, das ist ein schmaler Grat. Man wollte dann auch gestandenere Profis haben. Man hat auch einen Pascal Groß nicht ohne Grund geholt. Wobei ich schon glaube, dass er in den ersten Wochen und Monaten dieser Mannschaft und auch der Kabine und sowas schon sehr gut getan hat. Nach wie vor ist das ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht auf dem Platz so sehr glänzt, aber von dem ich charakterlich schon eine Menge halte. Der ist eher so jemand, der dafür sorgt, dass Struktur auch im Kader ist, dass es da eine gesunde, eine vernünftige Hierarchie gibt, die ja sowieso in den vergangenen Jahren immer flacher geworden ist in vielen Vereinen. Aber das ist schwierig. Du hast aber jetzt dann halt ein paar gestandene, jetzt laufen die Verträge aus und jetzt hast du vielleicht die Chance, als Lars Ricken und Sebastian Kehl wieder in die Richtung hottest Team in Europe zu gehen. Ne? Dahin wirst du nicht mehr kommen, so wie damals. Das hatte ja viele Gründe, aber ich merke, dir liegt etwas auf der Zunge.
Ja, der Kontext ist es. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Grund, warum die Unzufriedenheit so groß ist. Weil alles, was du gerade sagst, das lässt sich so gut erklären, warum auch Kehl und Ricken, wie sie sich verhalten haben. Und es ist natürlich richtig, eine gewisse Kategorie Spieler, die bekommt der BVB gerade nicht mal, weil der Markt sich verändert hat. Aber jetzt gibt's, glaube ich, zwei Beispiele in der Bundesliga, und die werfen Fragen auf im Vergleich zu Borussia Dortmund. Ich lese jetzt mal Transfers vor von Leverkusen und von Eintracht Frankfurt vor dieser Saison. Ja, es tut mir leid, es ist naheliegend.
Ja, nein. Alles
und ich lasse jetzt mal alle, die teurer sind als 20 Millionen, die lasse ich mal weg, weil da könnte man sagen, okay, das Gesamtpaket war, wollte man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das muss nicht sein. Aber ich nenne dir jetzt einfach die Namen und dann sagst du mir danach, hätte die der BVB nicht vielleicht auch haben können. Willst du mir ernsthaft erzählen, die hätte man nicht haben können. Ibrahim Maser, Marc Flecken, Ernest Poku, Christian Kofane, Abdoulaye Faye, gut, ich lasse noch ein paar weg, Farid Alfa-Rubrecht, der wird noch super werden, glaubt's mir, Alex Tapé, Lukas Vazquez und ich will unbedingt noch mit reinnehmen aus der letzten Saison Aleix Garcia von Girona. So, das sind ein paar der Leverkusen-Transfers. Und jetzt schauen wir Eintracht Frankfurt. Klar, wissen wir alle, wie gut die darin sind. Aber Can Uzun hat man da zum Beispiel gehört. Oskar Hjolmund hat man gehört. Rasmus Christensen, Arthur Theat, beide ablösefrei. Entschuldigung, erst über eine Leihe und dann über eine kleine Kaufverpflichtung hat man die geholt. Litz Doan ist knapp drüber gelandet. Okay, ist schwierig. Aber das ist das nicht das eigentliche Problem vom BVB, dass wir gerade bei mindestens zwei anderen Teams sehen und ich erspare dir jetzt die Leipzig-Transfers, die könnte ich nämlich hier auch noch daneben legen, wo wir sagen müssen, machen nicht alle diese drei Teams eine Transferstrategie, die früher der BVB hatte und aus welchen Gründen auch immer, jetzt hat sie der BVB nicht mehr?
Ich möchte da zwei Spieler mal rausgreifen. Ich glaube, Poku kam von AZ Alkmaar, ist das korrekt?
Ja, genau.
Den habe ich nämlich da noch gesehen, die hatten ein Qualifikationsspiel, ich meine, es war gegen den FC Vaduz, da war ich im Stadion, jetzt in dieser Saison, ja, also muss das ja irgendwann Ende August gewesen sein, ja? Wenn mich nicht alles täuscht, oder irgendwann im August, und hab mir gedacht, also ist der Außenstürmer, hab mir gedacht, boah, ist aber ein interessanter Spieler, also geht super ins 1-gegen-1, der hat eine tolle Geschwindigkeit und so, könnte auch ein Spieler für Borussia Dortmund sein, weil sie dieses Spielerprofil nicht im Kader hatten. Ja, also Duran Will, ja, aber der war zu dem Zeitpunkt auch verletzt. Sowieso sehr verletzungsanfällig. Boah, das wäre mal, wie teuer soll der denn bitte sein? Also den könnte sich Borussia Dortmund doch bestimmt auch leisten. Zack, ein paar Tage später bist du wieder zu Hause. Bayer Leverkusen schlägt bei dem Spiel dazu. Und ich dachte mir, meine Güte, der hätte mir in Dortmund auch sehr gut gefallen. Und Can Özun, der vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt gegangen ist, der hat ja damals in Nürnberg schon echt gut gespielt. Der hat jetzt, würde ich schon sagen, ein Jahr gebraucht in Frankfurt, bis er dann endgültig angekommen ist. Aber das ein Jahr muss man Spielern schon geben, gerade auch in dem Alter, sich in einer neuen Umgebung dann auch entsprechend zurechtzufinden. Und wenn ich nur diese beiden Spieler nehme, aber selbstverständlich hätte Borussia Dortmund diese Spieler verpflichten können. Es wäre ganz fantastisch gewesen, hätten sie unter Niko Kovac gespielt.
Okay, du willst Niko Kovac einfach sofort entlassen?
Also
Punkt eins, Lars Ricken und Sebastian Kehl sind diejenigen, die den Vertrag unterschreiben von Niko Kovac. Also, oder die ihm zumindest hinlegen und aushandeln. Also wenn du solche Spiele holst und sie spielen nicht, ja okay, dann muss halt Niko Kovac gehen und dann sollte man nicht mit ihm verlängern. Waren wir vorhin schon. Aber die Frage ist doch trotzdem, warum machen denn Kehl und Ricken diese Transferpolitik, wie sie sie gerade machen? Und ich höre ja auch ganz vielen Dingen, die du vorhin gesagt hast, als wir bei den Vertragslaufzeiten waren, da höre ich ja auch eine große Sorge bei dir heraus, dieser Kader ist nicht rund. Und unser Einstieg in dieses Gespräch war die Frage von mir an dich, bewusst ein bisschen zu offensiv formuliert, ey, kann man mit diesem Kader überhaupt schöneren Fußball spielen? Aber ehrlicherweise, sie war nicht so komplett offensiv formuliert, sondern ein bisschen denke ich das schon, dass da eigentlich so viel mehr gar nicht drin ist, weil eben da einfach gewisse Spielerprofile notorisch fehlen. Und ein Aleix Garcia, der hätte im Alleingang das gemacht, was man sich von Pascal Groß erhofft hat und was Pascal Groß aus verschiedenen Gründen nicht über 30 Spiele in der Saison in der Liga leisten kann. Aber den hättest du auch holen können von Girona. Und das hat jeder gesehen, der die spanische Liga verfolgt hat, dass das ein Mittelfeldstratege ist. Und ob es dann reicht, das siehst du leider erst, wenn du einen Spieler verpflichtet hast. Aber nenn mir doch mal die Spieler, wo der BVB so richtig gegambelt hätte und gesagt hätte, okay, jetzt holen wir mal ein Spielerprofil, was wir noch gar nicht hatten, was wir aber glauben, dass wir es brauchen. Und dann hat es gar nicht funktioniert. Ich kann mich da nicht so wirklich gerade an ein Beispiel erinnern, wo das überhaupt mal der Fall gewesen wäre. Also warum handeln denn Ricken und Kehl so? Jetzt ist ja nicht mehr Sven Mislintat der Böse.
Das ist jetzt in diesen anderthalb Stunden die schwierigste Frage, die du mir gestellt hast. Warum sie so handeln? Ich kann es dir sehr schwer beantworten. Vielleicht, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ist es dann auch eine Frage ihrer Qualität. Ich meine, Lars Ricken macht den Job jetzt nicht schon seit 10 Jahren. Auch Michael Zorc hat am Anfang nicht immer alles richtig gemacht und hatte natürlich dann einmal ein absolut goldenes Händchen mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp. Das muss man auch so sagen, ja. Also Zorc kam Ende der 90er nicht in diesen Job und alle haben geschrien, hey Susi, das war super und das war super und das war super. Das war nicht so, ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Sind die Leute, die in diesen Rollen sind, so geeignet für das, was sie hier in diesem Umfeld machen müssen? Vielleicht muss man diese Frage einfach mal in den Raum werfen. Ja, das kann ja auch einfach sein. Also, du bist ein herausragender Podcast-Moderator, sonst würdest du das über viele Jahre nicht so erfolgreich machen können. Aber Wetten, das würdest du vielleicht nicht moderieren können.
Nee.
Ja, oder auch nicht wollen. So, ja. Aber ich sehe dich jetzt nicht in der Samstagabend-Unterhaltung. So, ne? Jeder ist für gewisse Rollen und Aufgaben teilweise herausragend gut geeignet und manche für manche Dinge halt vielleicht nicht. Und eventuell mag das bei denen auch so sein. Vielleicht gibt's auch andere Zwänge, die ich nicht kenne, die intern vorgegeben werden. Das mag so sein. Hier ist natürlich Matthias Sammer auch eine Rolle, die groß diskutiert wird. Aber auch da sage ich, wir wissen ja nicht, was er sagt in den internen Gesprächen und wir wissen nicht, was der Verein davon überhaupt umsetzt. Können wir gar nicht beurteilen. Also urteilen wir über Matthias Sammers Rolle ohne jegliche Informationen. So, ja, das ist immer ein bisschen schwer und wir wissen auch nicht, was Ricken und Kehl so alles treiben, welche Gespräche sie führen. Aber mein Eindruck ist, dass da noch Luft nach oben ist bei der Arbeit, die sie leisten. Sagen wir es mal so, ich möchte ihnen die Qualität nicht absprechen, ja, sonst wären sie auch nicht in diesen Positionen, in denen sie sich befinden. Aber irgendwann muss Borussia Dortmund wieder dahin kommen, dass sie einen Transfer tätigen oder auch zwei oder drei. Und ich habe jetzt bewusst die Namen Poco und Osun mal rausgenommen, weil ich diese Spieler auch beurteilen kann. Wir tätigen diese Transfers, weil die helfen uns weiter. Und uns ist erstmal egal, wer der Trainer ist. Also weggedacht von Niko Kovac. Da kann der sitzen, der sitzen, der sitzen. Diese Spieler helfen uns als Borussia Dortmund weiter. Für unsere möchte gern BVB-DNA und die holen wir dann einfach trotzdem. Und dann gucken wir mal, was mit diesen Spielern passiert. Glaubst du denn, die hätten nicht für Borussia Dortmund spielen wollen, diese beiden Spieler explizit? Die hätten gesagt, nö, Borussia Dortmund ist für uns nicht attraktiv?
Glaube ich nicht. Ich habe aber im Gefühl unter zwei, drei Sachen gehört, aber nicht zitierfähig, also nur aus einer Quelle, deswegen mit allerhöchster Vorsicht zu genießen. Aber vielleicht ist es nicht mehr so, dass 16-jährige internationale Topspieler schon 5 Kontaktpunkte mit dem BVB hatten, bevor sie überhaupt ihren ersten großen Profivertrag unterschreiben, sondern vielleicht könnte es so sein, dass jetzt manchmal der BVB auch ein bisschen später dran ist, als zum Beispiel Leverkusen, die gerade da, nach dem, was ich höre, sehr aktiv sind, dass sie schon sehr früh an Spieler herantreten, einfach nur sagen, du, wir finden dich gut, wir beobachten dich und wenn du mal Fragen hast, kannst du dich melden und wir haben dich auf dem Schirm und dass dann vielleicht auch der ein oder andere Spieler dann sagt, wenn Leverkusen 2 Jahre später kommt und sich so halbjährlich einmal gemeldet wurde und sagt, also jetzt glauben wir, dass der Zeitpunkt perfekt wäre und guck mal, das ist unser Plan mit dir und so sollst du spielen und so viele Minuten im ersten Jahr, so viele Minuten im zweiten Jahr. Und sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, haben wir übrigens hier so ein Leihmodell inzwischen etabliert, so ein Schattenkader, den wir haben. Also ehrlicherweise ist das so mein Gefühl, ohne dass ich es belegen könnte, dass, glaube ich, der BVB manchmal ein bisschen zu spät dran ist. Und ich verstehe nicht so ganz, warum. Denn man hat eigentlich schon einige Dinge adressiert intern. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sven Mislintat, den Ewigen. Das ist nochmal ein ganz eigener Charakter und da ganz eigene Probleme und Chancen, die du mit ihm hast, wenn du ihn verpflichtest. Aber du hattest ja diesen Chef-Scout-Wechsel vom BVB zu Bayern mit Markus Pilawa. Du hattest aber auch in die andere Richtung einen Wechsel, der für den ganzen französischsprachigen Raum zuständige Scout vom FC Bayern ist zu Dortmund gewechselt. Und ich warte die ganze Zeit, dass sie jetzt mal aus diesem Bereich auch Spieler holen, wo man sich sagt, ha Mensch, das hat sich gelohnt, dass sie den geholt haben. Du hast es vorhin auch schon in dem Nebensatz erwähnt. Ist mir bisher, wenn, dann ist es mir durchgerutscht. Bisher war es noch nicht so möglich. Also ich habe den Eindruck, dass der BVB weiß, hier gibt es Verbesserungspotenzial. Ich habe aber den Eindruck, dass der BVB nicht weiß, wo müssen wir eigentlich ansetzen. Und sie machen gerade das Mikromanagement, also sprich einzelne Chef-Scouts, vielleicht werden auch Prozesse optimiert, sicherlich werden sie hin und wieder mal einen Datenanbieter gewechselt haben und irgendwie nochmal da was Neues gemacht haben. An die großen Schalthebel, an Sebastian Kehl und Lars Ricken, da traut man sich aber nicht ran und vielleicht auch aus guten Gründen. Eigentlich finde ich das ja schön, dass Spieler, die auch eine Bindung zum Verein haben, dass man an denen festhält. Aber das bringt, glaube ich, den BVB inzwischen in eine Situation, die am Transfermarkt ganz diffus ist. Denn du kriegst diejenigen von der Premier League, die auf der Bank sitzen, hast du vorhin gesagt. Du kriegst aber nicht mehr die jungen Wahnsinnstalente, die alle haben wollen. Die spielen in Leverkusen und Leipzig, wenn wir jetzt mal auf Deutschland uns beschränken und vielleicht noch bei Eintracht Frankfurt. Und dann ist ja die Frage, ja, wo kannst du denn dann mit diesen Strukturen den BVB hin entwickeln? Und ehrlicherweise, ich sehe es nicht. Also, ich sehe das Bild einfach nicht, wie der BVB 2035 wieder aussehen wird.
Ich trage jetzt auch seit einigen Monaten eine Brille und ich sehe es trotzdem auch nicht, genauso wie du. Ich habe auch genau hingeguckt und ich sehe es auch nicht. Und das bedeutet Stagnation. Das bedeutet Stagnation und wenn dann andere Vereine wie Leverkusen, Leipzig, teilweise auch der VfB Stuttgart, den möchte ich da gerne mit reinnehmen, in diesen Bereichen bessere Arbeit machen, dann ist das nicht gut für Borussia Dortmund. Und dieser Grundgedanke, lieber die 2 zu verteidigen, als die 1 anzugreifen, der missfällt mir so ein bisschen. Weil die Ambition, die muss eigentlich immer nach oben gehen. Ob man dann mal deutscher Meister wird, ist ja was anderes. Darum geht's mir gar nicht. Aber die Ambition muss immer nach oben sein und nicht gucken, was ist unter uns. Sondern wenn ich selber mich nach oben entwickle, wenn ich mich vorwärts entwickle, dann müssen die dahinter mehr Arbeit machen. Da müssen die noch mal besser sein. Also ich gehe in einen Sprint und da müssen die ja auch sprinten. Vielleicht haben die aber für den längeren Sprint die Ausdauer nicht. Also, wenn ich dann aber nur sage, ich sprinte normal und die haben dann den Dauersprint, dann werden die irgendwann an mir vorbeilaufen. Und das muss ja eigentlich der Gedanke sein, dass das nicht der Fall sein darf als Borussia Dortmund. Also muss ich gucken, was machen die besser, die vor mir sind. Da muss ich nochmal gucken, dass ich dahin komme, dass ich diese Ambition ausstrahle. Und dann sind wir wieder zu dem, was auf dem Platz passiert und Nico Schlotterbeck angesprochen hat und was der verkörpert, also nach dem Glimt-Spiel, ja. Der verkörpert diese Ambition, diesen Anspruch. Und das würde ich mir auch von Lars Ricken und Sebastian Kehl wünschen. Und ich war auf dieser Mitgliederversammlung, auf der Jahreshauptversammlung vor ein paar Wochen. Und nach 8 Stunden hatte ich dann doch nochmal Hunger und habe diese Versammlung verlassen. Und Hans-Joachim Watzke ist gewählt worden mit 59% der Stimmen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat einen Grund, warum das so ist. Und ich kenne jetzt nicht die schlechtesten Ergebnisse, die es bei Uli Hoeneß jemals gab, der bestimmt auch bei dem einen oder anderen umstritten ist. Ich habe den Eindruck, du kennst dich in der Vita von Uli Hoeneß aus Gründen relativ gut aus. Ja. Aber 59%, das war ein Schlag für Aki Watzke. Ja. Und das hat man auch gemerkt. Also das war eine sehr skurrile Veranstaltung in all seinen Facetten. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass da es vielleicht nicht schlecht wäre, jemanden von außen noch mal reinzuholen, der nichts mit Borussia Dortmund zu tun hat. Also kein Sven Mislintat, der schon mal da war. Kein Ex-Spieler, der schon mal da war. Warum? Weil dann aus meiner Sicht immer am Anfang eine Frische reinkommt, eine andere Perspektive. Natürlich wird derjenige, der dann nach 5 oder 10 Jahren arbeitet, auch irgendwann diese schwarz-gelbe Perspektive einnehmen. Das ist ja logisch. Aber er kommt am Anfang mit etwas von außen. Und ich sage damit jetzt ausdrücklich nicht, er setzt Sebastian Kehl durch jemand anderen. Das will ich damit nicht sagen. Aber jemanden reinzuholen, der die Dinge anders denkt als diejenigen, die da sind, tut in der Regel oft gut. Weil sonst badest du ja die ganze Zeit nur in deinem eigenen Saft und hast gar keine andere Perspektive. Das ist genauso, wenn ich jetzt irgendwie ein Handballspiel kommentiere und ich frage nur meine 2 besten Freunde, ey, wie fandet ihr das denn? Dann werden die tendenziell eher sagen, ja, fand ich ganz gut. Fand ich gut, wie du das machst. Ja, die kenne ich aber auch seit über 30 Jahren. Die werden mir eher selten sagen, ja, war aber grottenschlecht, was du da gemacht hast. Und das täte vielleicht Borussia Dortmund ganz gut, weil deine Frage vor einer Viertelstunde oder sowas war, was machen wir hier mit Lars Ricken und Sebastian Kehl? Was können die tun? Und ich glaube, dass Borussia Dortmund tun kann, dass sie jemanden da reinholen, der sagt, das müssen wir ein bisschen anders aufstellen. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Da könnten wir vielleicht was tun. Da könnten wir vielleicht was tun. Deswegen finde ich schon mal sehr gut, dass Thomas Broich jetzt den Nachwuchs leitet. Das finde ich sehr, sehr gut, weil der kam von komplett außerhalb. Der hatte mit Borussia Dortmund nichts zu tun. Und vielleicht noch so eine weitere Position auf der Führungsebene um Lars Ricken und Sebastian Kehl, ohne zu viel Ego, weil ich glaube, hier ist ein Miteinander wichtig, kein Gegeneinander. Das ist natürlich immer auf dieser Ebene manchmal schwierig im Profisport, das weißt du ganz genau, das wissen auch alle, die zuschauen oder zuhören. Und dann gucken wir mal, was da passiert, sollten sie diesen Schritt gehen. Ob sie das tun? Ich glaube leider nicht.
Und es ist natürlich auch nicht so einfach, wie wir das jetzt darstellen. Denn gerade diejenigen, die in dem Bereich ein bisschen Erfahrung haben, die bestehen dann meist darauf, in ihren eigenen Strukturen zu arbeiten. Da würde jetzt, also jetzt vereinfacht gesprochen, nur um den Punkt klar zu machen, Markus Krösche würde jetzt nicht unter Sebastian Kehl und Lars Ricken neuer Kaderplaner beim BVB werden, sondern der würde sagen, also wenn ich hier komme, dann bin ich bitte Sportvorstand und so weiter und so fort. Also das ist schon klar, dass es nicht so ganz einfach ist, aber ich glaube, das trägt halt zu dieser etwas diffusen Grundstimmung, trotz einer sportlich sehr, sehr guten Hinserie mit bei, dass du eben andere Vereine gerade siehst in der Liga und wie gesagt, ich habe jetzt Leipzig weggelassen, aber über Leipzig könntest du, also da müssen sich einige Vereine fragen, warum die so manchen Transfer gemacht haben. Es liegt nicht nur daran, dass sie Kohle haben ohne Ende, sondern es hat auch noch andere Gründe. Das macht, glaube ich, den Frust ein bisschen größer. Und trotzdem landen wir beim BVB immer, und das ist jetzt, glaube ich, schon seit mindestens 5 Jahren der Fall, am Ende von solchen längeren Sendungen bei dem Fazit, dass der BVB aber auch einfach in einer vertrackten Situation ist. Denn du hast es vorhin gesagt, du willst nach oben streben, du willst die Attacke auf die Meisterschaft sehen. Das ist schön und gut, das wird aber nur in einem von 8 Fällen funktionieren können, weil in den anderen 7 Fällen der FC Bayern zu gut ist. Das heißt, du hättest 7 sehr gefrustete Jahre für das eine Jahr, in dem es vielleicht klappt. Und ob es überhaupt klappt, das wissen wir gar nicht. Das hat ja gerade der BVB sehr, sehr schmerzhaft leider erfahren müssen in der jüngeren Vergangenheit. Und dann bist du in der Situation im DFB-Pokal, da sollte man was reißen. Das tut auch weh, dass es dem BVB länger nicht gelungen ist. Ich hatte allerdings zuletzt den Eindruck in den letzten Jahren, dass so ein DFB-Pokalfinale oder Sieg auch nicht mehr die Euphorie auslöst, die wir da noch vor 10, 15 Jahren hatten. Also 15 Jahre ist da vielleicht der richtige Zeitraum.
Stimme ich dir zu, Max, ja.
Und dann bleibt als letztes die Champions League, wo du ja sogar schlecht gelaunt ins Finale einziehen kannst unter Edin Terzic. Und wo du ja gesehen hast, im Grunde hatte da ja der BVB schon das, was es braucht, um einen Run zu starten, aus der Position des BVB heraus, nämlich Spieler, die über sich hinauswachsen in einzelnen Spielen, da wurden richtige Heldengeschichten geschrieben, eine Auslosung, die dir das auch zulässt, dass du durchmarschierst, sie hatten auch die richtigen Gegner zur richtigen Zeit und das Dritte und das, ich will jetzt damit dem BVB nichts wegnehmen, aber sie hatten halt auch einfach Glück, du brauchst halt Glück, um in so einem Wettbewerb mit wenigen Spielen einen Titel gewinnen zu können. Und wir könnten jetzt sagen, mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht sogar die Champions League geholt. Aber selbst dann glaube ich, dass nicht alles jetzt gut wäre bei Borussia Dortmund, weil im Tagesgeschäft, in dem, wo du es 34 Mal siehst pro Saison und nicht 13 Mal wie bei so einem Champions League Run, war jetzt falsch, ich glaube, es waren eher 16, 17 Spiele. Aber das, was du 34 Mal siehst, das ist die Bundesliga und da ist der BVB einfach immer eine Ecke schlechter als der FC Bayern. Wird wahrscheinlich nie an den FC Bayern herankommen und muss aber alle anderen putzen, sonst sind die Fans unzufrieden und sonst sind auch wir so ein bisschen latent enttäuscht als journalistische Beobachtende. Und das ist halt ein Dilemma, aus dem kommt der BVB nicht mehr raus. Ich sehe da ehrlicherweise keinen Ausweg und ich wüsste auch nicht, wie ich als BVB-Verantwortlicher da diesen Tanker steuern würde, als aktuell sind sie ja auf dem, ja weiter so, halt weiter immer Champions League, immer Geld scheffeln, weiter die Lücke zu den anderen vergrößern innerhalb der Liga und dann einfach beten und hoffen, dass irgendwas Gutes passiert.
Ja, man dreht sich so ein bisschen im Kreis, kann man so sagen. Also wir drehen uns hier wirklich seit ein paar Jahren ein bisschen im Kreis und du hast es gerade sehr gut dargestellt. Ja, 8 Versuche, 7-mal ist der FC Bayern halt zu stark und bei dem einen Mal, da hast du es dann halt leider verbaselt am letzten Spieltag, wo du es hättest gewinnen können. Aber selbst mit einem gewonnenen Champions-League-Finale dann ein Jahr später, wäre denn dann Edin Terzic immer noch heute, jetzt Ende 2025 Trainer von Borussia Dortmund? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nämlich, dass der dann trotzdem gegangen wäre. Weil was hätte er dann noch erreichen sollen? Es war ja trotzdem auch, ja, du hast gerade gesagt, man kann auch unzufrieden ins Champions-League-Finale einziehen. Ja, es herrschte trotzdem eine latente Unzufriedenheit hier die ganze Zeit. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was passiert. Und ich glaube, dass das Einfluss nehmen kann auch auf die Wahrnehmung. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mit Sascha Flegge der Direktor Medien und Kommunikation jetzt nach 14 Jahren nicht mehr bei Borussia Dortmund tätig ist. Wer da nachfolgt und wie Borussia Dortmund in diesem Bereich in Zukunft agiert, das kann einen erheblichen Einfluss haben auf die Wahrnehmung der Leute da draußen. Wenn du dort Dinge veränderst, wenn du eine andere Herangehensweise pflegst, und ich möchte damit gar nicht die Arbeit von Sascha Flegge bewerten, sondern es wird dort jemand anders kommen, der diese Dinge leiten wird, und dadurch verändern sich die Dinge. Das ist ganz normal. Die können sich zum Schlechten verändern, kann passieren. Sie können sich aber auch nochmal zum Guten verändern. Und ich glaube schon, dass das jetzt eine sehr wichtige Personalie ist. Da sollte Borussia Dortmund keinen Fehler machen. Ja, und das kann schon noch mal was bewirken. Und wenn die Wahrnehmung der Leute generell ein bisschen positiver ist, dann kann das vielleicht auch eine Auswirkung haben auf das, was dann sportlich passiert. So verrückt das klingt. Gestern, als ich zum Stadion gegangen bin, jetzt habe ich es doch gesagt, die ganze Sendung habe ich es vermieden. Tut mir leid, Max, verflucht nochmal. So, als ich zum Stadion gegangen bin, oder erstmal ist ja Weihnachtsmarkt in Dortmund hier eine große Nummer und so weiter, ja. Das war alles so still, so ruhig irgendwie. Und auch dann, als ich auf die Tribüne gegangen bin, ja, es ist natürlich Weihnachtszeit und dann ist es so besinnlich und sowas. Aber es war auch eine Form von Emotionslosigkeit. Ich will nicht sagen Gleichgültigkeit. Und das darf Borussia Dortmund nie passieren. Sie müssen es immer hinbekommen. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Aufgabe in diesem Verein, dass die Leute keine Form von Gleichgültigkeit entwickeln, dass sie nicht ins Stadion gehen und sagen, es ist ja fast egal, was heute passiert. Und daher ist die Außendarstellung sehr, sehr wichtig, die Kommunikation auch mit den Medien, weil das, was die Medien darstellen, ist das, was die Leute draußen wahrnehmen. Mhm. Und wenn die Medien natürlich immer negativ berichten würden, ich setze das jetzt alles bewusst mal in Konjunktiv, dann denken die Leute ja, was ist denn da beim BVB los? Wenn die aber positiv berichten und sagen, hey, das ist aber gut und da und das gefällt uns und so weiter, dann ist die Wahrnehmung positiv und dann gehen die Leute mit einer anderen Stimmung ins Stadion. Und natürlich ist dann am Ende das Ergebnis entscheidend und die Art und Weise, wie Borussia Dortmund Fußball spielt, aber es ist für mich eine Gesamtsymbiose und da haben jetzt vielleicht 2, 3, 4 Bausteine nicht so gepasst. Teilweise tauscht man die aus, teilweise guckt man, was man macht und dann sehen wir vielleicht in einem halben Jahr, ob diese Symbiose besser passt oder ob man dann wieder einen neuen Weg geht. Es ist für mich, das sage ich dir ganz ehrlich, eigentlich fast nicht zu prognostizieren, weil man sich die ganze Zeit in diesem Kreislauf befindet.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache, aber ehrlicherweise glaube ich schon, dass das zu prognostizieren ist. Ich glaube nicht, dass gute Kommunikation oder eine verbesserte Kommunikation Handeln ersetzen kann. Und du hast 2 Wirkbereiche als Fußballverein. Und der eine Wirkbereich, das ist der wichtigere, das ist der sportliche. Macht's auf dem Feld Spaß, den zuzugucken? Ist es unterhaltend? Dann überdeckt das ganz, ganz viel anderes. Und das ist es halt beim BVB oft genug nicht. Haben wir jetzt ja vorhin schon thematisiert. Und der zweite Bereich ist, das ist dann eher was, wo du auch so eine Markenidentität aufbauen kannst, die aber unterfüttert werden muss. Also, kleines Beispiel. Der VfL Wolfsburg will sich die ganze Zeit als klimaneutral und so weiter darstellen und hatte auch ein Race to Zero und so weiter. Übrigens jetzt inzwischen nichts mehr von zu sehen. Also sie wollten auf 0 Emissionen runter und so weiter und so fort. Du hast es ihnen nie abgenommen, trotz aller Maßnahmen, die sie gemacht haben, weil dahinter steht einfach ein Konzern, der auf hocheffiziente Verbrenner setzen möchte und sich einfach allem widersetzt, was irgendwie sinnvoll wäre mit Blick auf Reduzierung von Emissionen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber du verstehst, was ich meine. Du kannst dir dann sogar ein Image geben, aber es wird nicht abgekauft. Ein paar Leute in Wolfsburg glauben das und ich verstehe auch, dass VfL-Fans sich darüber freuen, dass der Verein klimabewusster ist als ganz, ganz viele andere. Trotzdem, dieses eigentliche Image funktioniert null. Du kannst aber auch ein Image aufbauen, das unterfüttert ist mit Handeln. Zum Beispiel der SC Freiburg, ein bisschen ungerechter Vergleich, weil die eine ganz andere Medienlandschaft haben. Aber beim SC Freiburg ging das immer Hand in Hand. Und wenn dann ein junger Spieler mal Spielzeit bekommen hat und nicht der nächste Nico Schlotterbeck zum Beispiel war, dann wurde das aber auch mit einer Lamellianz in Kauf genommen, weil das einfach unser Weg ist. Hier beim SC Freiburg, wir machen das eben einfach so. Und jetzt gibt es dann so Teams, die sind so dazwischen, also Frankfurt versucht sich gerade eine neue Identität zu geben, manchmal passt aufs Handeln, manchmal gibt es da noch Brüche, der Eintracht Lachs zum Beispiel ist ein beliebtes Beispiel und das ist aber glaube ich das Problem für den BVB. Ich glaube, dass der BVB eine Patina angesetzt hat, dass er aus guten Gründen in der Vergangenheit sich immer fürs Weiter-so entschieden hat, weil das Weiter-so die sichere Variante war, mit der man das Champions-League-Geld gewonnen hat. Und das ist elementar wichtig für den BVB. Deswegen, ich verstehe das, dass man das so gemacht hat. Und ich sehe aber nicht, wie der BVB aus diesem Weiter-so rauskommen soll. Und wir sind jetzt schon über der Zeit und wir können das vielleicht auch mal in einer anderen Sendung machen, außer du sagst, du nimmst dir noch die 10 Minuten.
Ja, das hat für die 10 Minuten habe ich. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben die noch.
Ja, die auf jeden Fall.
Ja, gut, da bin ich beruhigt. Ja, okay,
dann,
ja, natürlich.
Okay, dann kein lass uns Problem über Aki Watzke sprechen. Denn der ist das Symbol dafür, dass der BVB im Weiter so verharrt. Und ich will damit nichts kleinreden, was Aki Watzke getan hat. Es ist natürlich völlig richtig, darauf zu beharren, er hat den BVB gerettet. Zusammen mit anderen, aber er war wesentlich dafür verantwortlich. Er ist aber auch meiner Meinung nach der Grund dafür, warum in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab, auch mal mehr ins Risiko zu gehen, man beim Weiter so verharrt ist. Vielleicht auch aus der Fast-Insolvenz-Erfahrung heraus, die er da gemacht hat, das wäre sehr gut erklärbar. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass jetzt Aki Watzke zum Präsident gewählt wurde, egal mit wie wenigen Prozentpunkten, dass das letztlich dafür sorgen wird, dass dieser Verein, obwohl es hier eigentlich um EV versus Profifußballabteilung geht, aber ich sehe ihn trotzdem als Gesicht des Vereins weiterhin, dass dieser Verein eher beim Weiter so verharren wird und dann wird auch gute Kommunikation nach außen hin nicht so arg viel regen können, langfristig gesehen.
Ja, ich glaube, das ist das, warum auch viele Leute diese Kandidatur von Aki Watzke sehr kritisch gesehen haben, dass es eben so weitergeht. Und er hat natürlich dann auch eine Rede gehalten, also ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt wieder 10 Jahre hintereinander in der Champions League gespielt. Wir haben da Geld verdient. Du hast eben, glaube ich, von Geld scheffeln gesprochen. Und Borussia Dortmund braucht dieses Geld ja auch, weil der Kader teuer genug ist. Ja, so, und dadurch entsteht natürlich dieses Weiter-so, was du gerade wunderbar skizziert hast. Ja, und ein Weiter-so wird natürlich einfacher so interpretiert, wenn die Gesichter bleiben. Und jetzt ist Aki Watzke der Präsident von Borussia Dortmund geworden. Also kann man ganz einfach hingehen und sagen, ja stimmt, das Weiter-so-Gesicht ist ja noch nach wie vor hier. Ja, also dann wird sich ja auch nichts ändern. Und deswegen finde ich es so elementar wichtig, dass eben jetzt zum Beispiel vielleicht rund um Kehl und Ricken jemand von außen dazukommt, der dieses Weiter-so durchbricht, auch durch ein Gesicht. Ich will jetzt nicht immer wieder den Namen Markus Krösche nennen, aber du hast es ja eben auch getan, also mache ich das jetzt mal. Stell dir vor, Markus Krösche käme dazu in einer für ihn adäquaten Rolle, die ihn zufriedenstellt, dann wäre das weiter so aufgebrochen. Zumindest mal für den Moment wäre das aufgebrochen, weil du ein neues Gesicht hast. Muss jetzt nicht Krösche sein, kann auch jemand anders sein, aber es geht nur um diese reine Personalie und das Gesicht, was dann da mitkommt. Das ist dann der entscheidende Punkt. Und ja, die Bayern haben das ja dann auch gemacht, dass zum Beispiel Uli Hoeneß dann, ich glaube, irgendwann von dem Posten weg war, den er intus hatte, bevor er Präsident wurde. Jetzt ist er, glaube ich, was ist er, Ehrenpräsident der Bayern oder so?
Er ist Ehrenpräsident und er sitzt im Aufsichtsrat. Aber du musst sehr vorsichtig sein bei allen Uli Hoeneß-Argumentationen, weil der hat sich nicht zurückgezogen aus dem Tagesgeschäft. Es geht halt jetzt nur gerade gut.
Ja, genau. So, und das ist eben die Frage, ja, wann kommt der Punkt, wo jemand sagt, hey, ich bin eben nicht mehr in der Rolle, die ich vorher habe. Der Sprecher der Geschäftsführung ist jetzt Carsten Kramer. Und der wird natürlich auf jeden, der ihn beobachtet, ganz anders wirken als Aki Watzke. Und ich vermute, ich weiß es noch nicht, weil diese Information ist ja jetzt auch erst ein paar Tage alt, dass diese Entscheidung, dass Sascha Fligge jetzt nicht mehr in diesem Amt ist, eine Carsten Kramer-Entscheidung ist. Ich glaube, dass Carsten Kramer an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen treffen wird, die unpopulär sind oder überraschend kommen. Aber er sagt, ich möchte an dieser Stelle etwas verändern, weil das besser ist für unseren Verein. Denn wenn du auch die Mitteilung liest, die es zu dem Ende von der Zusammenarbeit von Sascha Fligge und Borussia Dortmund gab, da stand zum Beispiel nicht drin, auf eigenen Wunsch. Es stand in beidseitigem Einvernehmen da drin. Und wir beide sind, glaube ich, lange genug in diesem Geschäft, um zu wissen, was das bedeutet. Der wollte eigentlich hier weiterarbeiten, bedeutet das. Ist meine Interpretation. Da mag ich mit daneben liegen. Ich glaube aber, ich liege damit eher richtig. Und ich merke auch an deiner Reaktion, dass du das ähnlich siehst.
Ja, ja, klar.
Von daher, mal gucken, was Carsten Kramer jetzt noch alles so mitentscheidet. Wie diese neue Geschäftsführung, diese anders zusammengestellte Geschäftsführung jetzt entscheidet. Weil da mag Aki Watzke teilweise mit dabei sitzen, aber am Ende trifft er diese Entscheidung nicht mehr. Also ist die Frage, wie viel weiter so ist das dann wirklich noch? Auch wenn das Gesicht nach wie vor da ist. Und was passiert? Oder werden sie überhaupt jemanden neuen mit da reinholen, um dieses weiter so nach außen in der Wirkung mit Handeln, so wie du es formuliert hast, ein bisschen aufzubrechen. Das würde ich mir sogar wünschen, dass das passiert. Glaube ich, dass das passiert? Nein.
Ich meine, Carsten Kramer ist jetzt ja auch schon seit 2010 bei BVB.
Ja, Und er macht übrigens, das möchte ich an dieser Stelle anfügen, in dem Bereich, in dem er bislang gearbeitet hat, extrem gute Arbeit. Er holt sehr viele Sponsoren an Land. Ich möchte jetzt nicht über Rheinmetall reden, weil das würde hier zu weit führen. Ja, weil das bringt jetzt in dieser Diskussion nichts.
Yeah.
Ich denke, er hat viele Sponsoren reingeholt. Borussia Dortmund ist finanziell fantastisch aufgestellt, trotz der Pandemie, die es gab. Und da hatte Borussia Dortmund natürlich mit dieser Kapazität in diesem Stadion auch herbe Verluste. Und sie sind trotzdem gut aufgestellt. Das ist ein Verdienst also von Kramer und Watzke.
Vertrieb, Internationalisierung. Das waren, glaube ich, so die drei Dinge, für die er vor allem verantwortlich
Absolut.
War.
Absolut.
Und alles davon Erfolgsgeschichten. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Sowas wie Rheinmetall. Ich denke, wir haben jetzt keine Zeit für die komplette Diskussion. Ich denke, also meine Position dazu wird sowieso allen Hörenden da draußen klar sein. Und ich vermute deine ehrlicherweise auch. Du hast dich ja auch schon genügend dazu positioniert. Es war aber auf jeden Fall ein Spaltkeil in die Fanszene hinein. Und das hat der BVB billigend in Kauf genommen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in der Zukunft manchmal noch darüber sprechen werden. Dieses Thema ist noch nicht vorbei. Aber es ist wirklich unbenommen, dass Carsten Kramer erfolgreich tätig war beim BVB und auch ein Gesicht des Erfolges ist. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, es könnten vielleicht auch mal unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Du hast ja jetzt hier schon ein Beispiel jetzt mehrfach genannt. Und das weiter so müsste aufgebrochen werden. Ist denn Carsten Kramer zuzutrauen, dass er auch eine sportliche Vision für den BVB hat? Denn das ist ja das gute alte FC Bayern-Argument, dass einer der Gründe für die Stärke des FC Bayern, ich glaube, das ist schon auch richtig in Teilen zumindest, auch immer war, dass an den entscheidenden Positionen auch immer Menschen mit Fußballkompetenz saßen oder zumindest waren die Gremien so gebildet, dass wenn der Uli und der Kalle gesagt haben, wir machen jetzt das und das im sportlichen Bereich, alle anderen nur gesagt haben, okay, gut, ihr wisst es eh besser, machen wir alles klar. Völlig in Ordnung. Wer ist denn das jetzt dann beim BVB? Weil Carsten Kramer kann diese Expertise nicht haben. Ist es immer noch nur Matthias Sammer?
Es sind ja dann auch noch Ricken und Kehl.
Na,
oder
toll,
nicht?
Das ist ja ein weiter so.
Das ist ein weiter so, ja. Jetzt will ich nicht so weit gehen und sagen, du sprichst ja gerade mit deiner Aussage, Carsten Kramer, die Fußballkompetenz ein bisschen ab.
Doch, ehrlicherweise wollte ich das.
Ja,
also hat er die Fußballkompetenz? Der war vorher bei Sport 5. Also Entschuldigung, also das ist wahrscheinlich habe ich mehr Fußball gesehen in den letzten Jahren als er, ohne ihm jetzt so nahe zu treten.
Naja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst und du guckst ja auch wirklich alles, wovor ich großen Respekt habe. Also das muss man auch zeitlich erstmal so hinbekommen. Aber ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, muss das seine Aufgabe sein? Oder wäre das dann nicht möglich zu sagen, und das war ja gerade unser Thema, das weiter so aufbrechen durch jemanden, den man jetzt da noch reinholt.
Okay.
Jetzt können Sie ja überlegen, wer ist für uns die passende Person, die wir von extern reinholen und bitte nicht mit BVB-Vergangenheit, das wäre mein Wunsch, den wir von extern reinholen, der dieses weiter so aufbricht. Diese Entscheidung kann Carsten Kramer jetzt mittreffen, nicht alleine, das ist klar, aber ganz maßgeblich. Und sagen, hey, okay, Person XYZ, die holen wir jetzt dazu, weil ich möchte hier was verändern. Es darf eben nicht genau so weitergehen. Passiert das jetzt zeitnah? Also passiert es überhaupt? Das sind Fragen, die man nur schwer beantworten kann. Und vorhin habe ich gesagt, die Rolle, die Matthias Sammer hat, die können wir nur sehr, sehr schwer beurteilen, weil wir eben nicht wissen, was er ihnen sagt. Und was sie davon annehmen und umsetzen.
Das ist
wir wissen es nicht. Ja, ist es. aber wir wissen es ja nicht.
Ja, ich weiß. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir gerade aber auch Carsten Kramer ein bisschen überhöhen, ohne dass wir das gewollt hätten, weil er ist ja nur der Sprecher der Geschäftsführung. Im Operativen ist es ja, hat ja jeder seinen Bereich. Sprich, also er ist jetzt nicht derjenige, der sagen könnte, ich ersetze zum Beispiel Lars Ricken. Das ginge gar nicht. Denn die beiden sitzen quasi auf einer Ebene. Letztlich.
Ja.
Also deswegen, Sascha, irgendwie, wir könnten noch ewig weiterreden, aber tatsächlich ist es so, dass man sich wirklich ein bisschen im Kreis dreht. Plus, das ist die große Problematik immer bei solchen Schwerpunkten hier, den BVB-Fans, die tief drin sind, die auch Formate wie zum Beispiel deine konsumieren, die wissen alles. Die haben auch jede Argumentation schon dreimal gehört. Vielleicht kann hin und wieder ich nochmal durch irgendwie einen kruden Gedanken eine Idee dazugeben, aber das ist auch nicht die weltbeste Idee gewesen, weil ansonsten hätte sie nämlich jemand vorher wie du schon lange in seinem Podcast besprochen. Ja. Gleichzeitig braucht es ja aber immer mal wieder diesen Blick, wo man einen Schritt zurücktritt und eben sagt, wir versuchen uns jetzt mal zu lösen von irgendwelchen Adeyemi und sonst weh rumgebrüll Diskussionen, die immer so laut sind beim BVB und versuchen, das Bigger Picture im Englischen, also eben das etwas größere Bild nachzuvollziehen, auch wenn dann eben leider das Fazit ist, wir landen seit ein paar Jahren beim immer gleichen Befund. Und das ist es, das, was so ein bisschen frustrierend macht. Wir denken uns 2 Stunden lang die Köpfe heiß, Sascha, und am Ende landen wir bei etwas, was wir 2019 auch schon gesagt haben, vor der Pandemie.
Ja, es ist ganz interessant. Ich müsste mir die Sendung von damals nochmal anhören. Ich habe so grob noch ein bisschen im Kopf, was ich damals gesagt habe, weil der BVB ja in der ersten Halbserie unter Lucien Favre fantastischen Fußball gespielt hat. Ja. Da kam Axel Witzel direkt vom dritten Platz von der WM in Russland und alle haben geschwärmt von ihm. Er hat damals in Fürth im Pokal ganz am Schluss ein entscheidendes Tor geschossen und alles lief wunderbar bis zu einer Niederlage in Düsseldorf kurz vor der Winterpause und dann brach das Ding ein. Aber ja, wir drehen uns im Kreis. Ich habe da eine letzte Frage noch, weil ich das natürlich nicht beurteilen kann, du aber schon. Wenn du jetzt mit Kolleginnen und Kollegen sprichst und auf diese Halbserie zurückschaust, ist es dann, drehen sie sich bei anderen Vereinen auch so sehr im Kreis wie beim BVB oder ist das ein schwarz-gelbes Phänomen?
Ich mache ja nicht mehr den Hinrundenrückblick mit allen. Ehrlicherweise finde ich ganz persönlich, dass man bei fast allen Teams immer bei den ähnlichen Fragen landet. Mhm. Nämlich, wo will dieses Verein hin? Wo will dieser Verein hin? Hab schon mein Sprachzentrum offenbar. Das ist schon in der Weihnachtspause. Wo will dieser Verein hin? Mit welchen Mitteln will er es erreichen? Und welches sportliche Gesicht will er eigentlich haben? Jenseits von, wir wollen Ergebnisse erzielen. Also alle haben Ergebnisse als ihre Vision ausgegeben. Also wir wollen zu den Top 20 zum Beispiel in Deutschland gehören, sagen ganz viele Teams. Oder wir wollen im Mittelfeld landen oder wir wollen Europapokal spielen. Aber das sind ja KPIs und das ist ja keine Vision. Das sind ja nur Messgrößen. Also daran können wir dann quasi den Erfolg messen, auch wenn es extrem ungerecht ist, weil der Zufall da eine viel zu große Rolle spielt. Aber ich lande ehrlicherweise bei fast allen Vereinen irgendwann im Gespräch beim Punkt, wohin wollen die eigentlich? Ist das realistisch, da hinzukommen? Weil alle anderen wollen da ja auch hin. Welche finanziellen Mittel sind da? Und du merkst bei allen Vereinen, du kommst letztlich aus deinen Infrastrukturbedingungen nicht heraus. Und das meine ich vor allem wirtschaftlich. Die wirtschaftlichen Faktoren rund um Bundesliga-Vereine sind das eine Ding, was du langfristig eigentlich nie durchbrechen kannst, außer es gibt da noch ungehobenes Potenzial. Beispiel Eintracht Frankfurt, die hatten immer schon potenziell sehr finanzkräftige Sponsoren in ihrer Region. Sie konnten sie bloß nicht für die wirklich lahme Eintracht begeistern. Da gibt's dann mit dem HSV ein zweites Beispiel, da gibt's mit Stuttgart ein drittes Beispiel. Sind übrigens auch Beispiele, die Uli Hoeneß sehr gerne nennt und da hat er nicht Unrecht in dem Punkt. Aber ganz, ganz viele andere Vereine, die konnten aus ihrer Struktur gar nicht raus. Und deswegen landet man letztlich dann doch, finde ich, im größeren Bild immer bei den gleichen Themen und auch bei der Erkenntnis, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Und deswegen dauern die Sendungen auch immer so lange, weil ansonsten könntest du nach einer halben Stunde aufhören und könntest sagen, ja gut, die müssen einfach alle raus und die müssen jetzt Markus Krösche verpflichten, dann wird alles gut. Du und ich hätten gleich 3 Abers dazu im Kopf und die diskutieren wir dann halt aus. Und dann kommt man am Ende nämlich beim Befund raus, wenn ich jetzt in der Verantwortung wäre, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt alle rauswerfen würde oder ob ich nicht vielleicht doch versuchen würde und auf das Glück hoffe, dass wir dann mal 3 gute Transfers haben. Und wahrscheinlich würden wir dann ganz ähnlich handeln.
Ja, es ist lang geworden. Ich hoffe, es ist auch unterhaltsam geworden. Und ich glaube, wir haben ein paar Dinge angesprochen, die in der Tiefe wirklich auch sehr interessant waren. Und ich muss auch sagen, es ist dann immer wieder interessant und schön, auch für mich eine andere Perspektive zu haben, weil ich bin jetzt auch in einer anderen Rolle. Normalerweise bin ich der Gastgeber, jetzt bin ich heute der Gast. Und auch deine Perspektive zu hören, ist für mich sehr interessant, weil du nicht hier in Dortmund bist, weil du natürlich nur über dein Netzwerk und auch über das, was du wahrnimmst, die Dinge beurteilst. Und da bist du bestens informiert, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Aber du bist in München Und nicht hier immer beim Training, also wenn man dann mal hin darf, oder halt ständig im Stadion, so. Das heißt, du hast eine aus meiner Sicht sehr spannende andere Perspektive. Und deswegen war das für mich auch sehr interessant, mit dir da so ausführlich drüber zu sprechen.
Das freut mich sehr. Sascha, vielen, vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, der offiziell längste Schwerpunkt in der Rasenfunk-Geschichte. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bevor wir losgelegt haben. Aber
ja, du hast ja dann nochmal mit Aki Watzke angefangen und da mussten wir direkt wieder ein bisschen ausholen. Nein, ich möchte mich an der Stelle, ja. Max, möchte ich mich erstmal nochmal ausdrücklich für die Einladung bedanken. Weil hier nicht jeder zum Rasenfunk eingeladen wird. Das spricht, glaube ich, dann dafür, dass du ja auch eine gewisse Form von Expertise da erwartest. Ich hoffe, ich bin der gerecht geworden. Und das Zweite ist, weil ich dieses Elf-Leben-Schild da hinter dir sehe. Ich weiß nicht, ob die Leute, die es gucken, dann auch sehen, je nachdem, wie du es ausschneidest. Ich bin damals noch sehr oft von meiner Heimatstadt Solingen nach Dortmund gependelt. Mittlerweile wohne ich ja hier. Es hat mir sehr, sehr viele Autofahrten enorm versüßt. Und ich wünsche mir, dass so ein Projekt mit so einer Tiefe in diesem Format irgendwann nochmal kommt. Vielleicht hast du ja noch was in petto. Du hast bestimmt ganz, ganz viele Gedanken zumindest, was du gerne mal umsetzen würdest, weil wir im deutschen Fußball natürlich fantastische Persönlichkeiten hatten oder haben. Uli Hoeneß ist eine davon. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen und ich würde mir wünschen auch, bei vielen Kolleginnen und Kollegen da draußen, dass sie auch mutig sind. Du bist auch sehr mutig mit diesem Projekt irgendwann an den Start gegangen und wusstest nicht, wo dich das hinführt. Wir sehen mittlerweile, wo der Rasenfunk steht. Und ich sage mal, Elf Leben ist ja eine Art Spin-off. Und vielleicht hast du irgendwann nochmal die Zeit und Gelegenheit, so ein Spin-off zu machen. Ich glaube, dass das viele sehr, sehr freuen würde. Und was ich auch ganz fantastisch finde, dass der Rasenfunk auch eine große Perspektive auf den Frauenfußball bietet. Ich finde das nach der Entwicklung in den vergangenen Jahren sehr angebracht. Ich glaube, es gibt immer noch einige strukturelle Probleme auch in der Frauenfußball-Bundesliga. Es gibt ja gerade große Diskussionen auch, wie das da finanziell weitergeht und Verhandlungen, die angeblich dann gescheitert sind und so weiter. Aber ich finde es schön, dass diese journalistische Perspektive und Tiefe da auch angeboten wird, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Da müssen wir bestimmt noch viel tun in den nächsten Jahren. Ich mache das im Frauenhandball auch, nicht so extrem und intensiv, wie du das im Frauenfußball tust mit deinem Format. Aber das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben.
Sascha, was soll ich sagen? Vielleicht nur das eine. Also, nee, zwei Sachen. Erstmal danke. Und das Zweite, als Elf Leben so rund um Folge 6-7 war und ich quasi ungefähr wusste, wie das wird und auch wie sich das ausgestaltet, da war ich wirklich fest davon überzeugt, das macht noch jemand für Borussia Dortmund. Und wird es einfach nicht an einer Person erzählen, sondern wird es am Verein erzählen. Denn du kannst über den BVB so tolle Geschichten erzählen. Der BVB hat mindestens genauso viel erlebt wie der FC Bayern. Ich glaube, dadurch, dass die Tiefen ein bisschen tiefer waren als nur, oh, wir haben ja ein Champions-League-Finale verloren, ist es, glaube ich, sogar noch besser. Und ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, das macht jetzt irgendjemand mit Borussia Dortmund. Der wird nicht 3 Jahre dafür brauchen und es wird auch nicht ganz so werden, wie es ich mache. Aber da kommt jetzt jemand dran. Und ich warte immer noch. Und wenn ich so lange warten muss, muss es ich machen. Und das will aber keiner von uns, weil dann dauert das 8 Jahre, wenn ich das mache. Weil wir alle wissen, wie lange ich brauche für solche Sachen. Vielleicht kann das jemand da draußen als Inspiration nehmen. Ich habe es mit Uli Hoeneß gemacht und mit dem FC Bayern aus verschiedenen Gründen, wird ja in Elf Leben erklärt. Man kann das noch für ganz, ganz viele andere Dinge machen und man könnte es übrigens auch nicht nur für Sport machen. Also es gab mal einen Angela Merkel Podcast, der ein bisschen in die Richtung ging, aber wirklich nur so ein bisschen. Also ja, das ist eigentlich so eine der größten Enttäuschungen. Ich dachte, ich kann danach quasi die Elf Leben Subsidiarate konsumieren und dadurch schlauer werden, ohne dass ich mir selber die Arbeit machen müsste. Vielleicht ja ein Nebenprojekt für dich, Sascha. Hast du die nächsten 3 Jahre was vor?
Du hast ja selber, ja, ja, aber du hast doch die passenden Kontakte, ja. Also du hast ja da mit einer tollen Truppe im Hintergrund, das muss man ja auch mal sagen, die dich sehr unterstützt hat. Aber das ist dann auch so eine Kombination aus allem, ja. Also du brauchst die Leute im Hintergrund, die dir helfen. Und es war ja auch technisch fantastisch umgesetzt, das muss man auch mal sagen. Also das ja, macht man eben nicht nebenbei.
Ich weiß nicht, ob man das aus meiner Sicht hören möchte. Also ich habe einfach die Biografie, die ich habe, und in der steht eben, dass ich früher mal Bayern-Fan war, und es gibt jetzt natürlich noch immer noch Leute, die behaupten, ich bin diehard für den FC Bayern, genauso wie es viele gibt, die sagen, ich würde den FC Bayern hassen. Die Antwort auf die Frage ist aber ehrlich gesagt völlig egal, aber ich finde, das disqualifiziert mich für so ein Projekt. Ich finde, das muss jemand, eigentlich müsste das jemand machen, dessen Herz im Ruhrgebiet schlägt. Und das muss vielleicht auch nicht ein BVB-Fan sein. Das könnte auch, keine Ahnung, Frank Gosen oder so jemand sein. Jetzt einfach nur, um mal irgendeinen Namen zu nennen, der mir gerade eingefallen ist. Das ist, denn das fällt mir immer auf, wenn ich in Dortmund bin, und ich war da auch schon im Stadion und habe dort gearbeitet und habe ja Christa Junghans zum Beispiel interviewt, ganz, ganz tolles, eindrückliches Gespräch, Tribünengespräch, das ich dazu veröffentlicht habe. Aber mir fällt immer auf, wie anders das einfach ist von der Lebensrealität, in der ich groß geworden bin. Und deswegen, ich glaube, ich würde mich da nicht rantrauen. Das muss jemand anders machen, der das besser fühlt. Deswegen, Sascha, ja, überleg nochmal. Ich kann dir die Kontakte vermitteln.
Ja, mal gucken, ob da Interesse besteht. Also ich fände es total herausfordernd und spannend. Das ist das, was mich an so einem Projekt reizen würde. Und du hast es ja auch gesagt, Borussia Dortmund hatte tiefere Tiefen als andere Vereine. Ja, und das mögen die Leute auch. Die mögen auch ein bisschen Drama. Immer zu gewinnen ist manchmal vielleicht auch ein bisschen langweilig. Da fand ich an deinem Projekt so schön, dass du ganz vorne angefangen hast bei Uli Hoeneß. Ja, wirklich ganz vorne. Du bist in Ulm gewesen, um da Gespräche zu führen. Das war großartig. Ich müsste jetzt hier das Ruhrgebiet wahrscheinlich nicht verlassen, um die ganzen Gespräche zu führen. Aber mal sehen, was sich da noch machen lässt. Trotzdem erstmal danke für das, was du machst, und für die Gelegenheit, heute auch mit dir über Borussia Dortmund zu sprechen.
Sehr gerne, und auch sehr gerne nicht wieder so eine lange Pause bis zur nächsten Sendung. Ich werde verlinken, wo man die schwarz-gelbe Runde findet, und ich werde dann auch die Sendung mit Christa Kleinhans nochmal verlinken. Die hat eben damals für ja einen Vorgängerverein, beziehungsweise für einen Dortmunder Verein gespielt, in der Zeit, in der Frauenfußball in den Strukturen des DFB noch verboten war. Extrem interessante Geschichte, und vielleicht interessiert euch auch das Gespräch mit Christa Kleinhans. Wird verlinkt in den Shownotes. Und dann danke ich nicht nur dir, sondern ich danke auch euch Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Rüdiger, bei Herr Regenschein, bei Hinning, bei FCN13, bei Magisches Dreieck und bei Tim Joost. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen, haben auf den Unterstützen-Button geklickt, und dort findet ihr dann auch, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Und alle diejenigen, die jetzt schon supporten, an euch der Hinweis, ab dem 1.1. werden unsere Gästehonorare um 3% steigen. Das heißt, vielleicht ist das ja ein Anlass, auch eure Unterstützung steigen zu lassen. Wir würden uns sehr freuen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.